You don't got a pair. You're both fracking cowards.
Watch your mouth.
Or what? You're gonna turn the rest of my pilots against each other? Poison the crew? You've already done that, Saul. Both of you.
Yeah, well, if you're looking for an apology, it isn't gonna happen.
You were like a daughter to me once. No more. You're a malcontent and a cancer. And I won't have you on my ship. So you have a choice. You can figure out how to become a human being again and an officer. Or you can find another place to live off of this ship. You're dismissed.
You're gonna kick me out of my chair too?
Listen, I know you've been through a lot.
Don't patronize me. Say what you came here to say.
You're full of bile, hatred. And I know that it has something to do with Ellen. I'm sorry for that. And if you need time, Saul, well, you take all the time you want. But I gotta run a ship. The last thing I need is a one-eyed drunk sitting down here, sowing discontent and disobedience.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bahnhofskino Galactica in diesem Feed, in dem ihr im Optimalfall Bahnhofskino, Spielfilm und Bahnhofskino Galactica findet oder auch im Bahnhofskino Galactica Feed, wo ihr nur Bahnhofskino Galactica findet. Jetzt, nachdem ich den Titel unseres Podcasts viermal genannt habe, ist es Zeit, meine Co-Host vorzustellen, Britt-Marie Ruprecht. Hi Britt-Marie.
Hallo, ich wäre auch bereit gewesen zu sagen, und ich, Britt-Marie.
Ja,
schön. Dann, genau, es ist Zeit für eine neue Folge.
Genau, bist du auch zerrissen über die Qualität dieser neuen Folge, Thor.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, völlig innerlich zerrissen.
Ich bin's ein wenig und ich glaube, dass damit bin ich nicht alleine. Ich habe auch gehört, von Seiten des Fandoms wird die kontrovers diskutiert, auch die Macher sind nicht hundertprozentig zufrieden damit. Und es zählt jetzt nicht unbedingt als ein Serienhighlight, aber eben auch nicht als ein absoluter Tiefpunkt. Das hat gute und schlechte Momente. Wie ist da die Gefühlslage?
Sind wir uns einig, dass wir dann also die Folge tatsächlich mit zerrissen übersetzt hätten, weil sie heißt ja im Original Thorn. Mhm. Aber die deutsche, der deutsche Titel ist natürlich wieder anders, nämlich Virus. Ich finde, Virus passt aber auch. Ja, also da habe ich jetzt nichts dagegen. Meistens bin ich mit den deutschen Titeln nicht so einverstanden, aber das, ja, find ich jetzt also verständlich, warum es so genannt wurde.
Sie spielt
aber
ganz...
Aber es verrät natürlich wieder alles. Also es ist so ein bisschen wieder
Ja, das stimmt. Das könnte als Mini-Spoiler betrachtet werden. Allerdings natürlich, darauf hast du im Vorgespräch schon hingewiesen, im Zusammenspiel mit dem deutschen Titel der kommenden Folge ja eigentlich ein ganz nettes Doppel. Ne? Immun heißt er nämlich, Folge 7
genau,
in Deutschland.
Genau, ja.
Und da haben sich was dabei gedacht, offensichtlich. Also mehr als, ist ein bisschen ehrlicher tendenziell als die der US-amerikanische Way, nämlich einfach zu sagen, Thorn klingt so wie eine abgeschlossene Folge, ist aber keine, sondern nur der erste Teil eines Zweiteilers.
Das ist total fies, oder?
Ja.
Also wieder so ein Zweiteiler.
Ja, mit einem üblen Cliffhanger, der sich nicht so wirklich organisch entfaltet, darüber wird vielleicht auch gleich noch zu reden sein, sondern tatsächlich einfach so in den letzten zwei Minuten reingrätscht, so von wegen, ach, da war ja noch was, Cliffhanger.
Ende, genau.
Hätte man ja auch auf die nächste Folge verschieben können, aber...
Ja, aber dann hätte man ja keinen spannenden Schluss gehabt. Man will ja immer einen spannenden Schluss haben, damit die Fans nächste Woche halt auch einschalten und gespannt sind.
Ich hadere so ein bisschen hier mit der Dramaturgie. Vieles hieran ist schön, habe ich gerne gesehen, aber man merkt, dass es hier produktionsseitig Probleme gab. Ich konnte nicht den Finger drauflegen, dann hörte ich Ron Moores Podcast-Kommentar dazu und dachte, ach ja, stimmt. Ach ja, jetzt wo er es sagt, ja, natürlich, genau.
Ja, es fühlte sich zwischendurch so ein bisschen gestolpert an oder wie so stolperig, hackig irgendwie so ein bisschen.
Ja. Es gibt wohl einen kompletten Handlungsstrang oder einen Act-Break, auch der rausgeschnitten wurde, nämlich nur eine längere Übungsmission im All, über die sagt Ron Moore zum Beispiel, ja, die war einfach nicht besonders spannend. Und dann haben wir festgestellt, okay, das als Cliffhanger für den ersten Akt, das taugt überhaupt nicht, ist ja voll lame. Aber ein Relikt davon ist eben noch in der Folge vorhanden, nämlich als Cat, als sie wieder an Bord der Galactica sind, sagt, oh, krass, wie die das Schiff landen konnte hier ohne Sprit. Und ich dachte,
richtig,
okay, wo kommt das denn her? Und das muss wohl eine ganze Sequenz gewesen sein, die eigentlich den ersten Akt, den ersten Break vor der Werbung hätte beenden sollen. So von wegen, oh nein, Starbucks ist der Sprit ausgegangen. Wie kann sie jetzt die Viper landen? Werbung. Und da hat wohl Ron Moore dann im Schnitt gesagt, oh, es ist lahm. Nee, lass das mal komplett rausschneiden.
Okay, das erklärt natürlich die Szene. Ich meine, ich habe es mir jetzt so erklärt, dass ich mir gedacht habe, okay, hier soll vielleicht nochmal vergegenwärtigt werden für die Zuschauer, wie, was für eine tolle Pilotin einfach Kara ist. Ja. Also nach dem Motto, die ist die Beste von uns und nur sie hat quasi, selbst ohne Sprit, dieses Flugzeug, hätte ich fast gesagt, diese Viper landen können. Und da sind ja dann schon auch gestandene Piloten einfach beeindruckt von ihr. Aber sie gibt ja auch keine richtige Antwort, weil sie ja doch gefragt hat, oh mein Gott, wie hast du das geschafft, die zu landen? Und die so, ich habe sie halt gelandet. War halt das Deck und dann bin ich halt gelandet. So, ich dachte, what the fuck, was ist das für eine Antwort?
Ja, in der fertigen Folge gibt es eigentlich keinen, ich sag mal so, kein storyseitiges Futter für diese Szene, weil man denkt so, woher kommt denn das jetzt?
Also man hätte das eigentlich rausschneiden können. Okay. Wenn er jetzt schon sich darüber beschwert, dass er keine Zeit hat für andere Storylines oder das ausführlicher zu erzählen, also die 3 Minuten hätte man dann auch schneiden können.
Ja, aber, na gut. Ja. Wie gesagt, wir befinden uns vor dem Streaming-Zeitalter und der Mensch könnte ich zurückspringen und sagen, ich habe gerade noch mal die ersten zwei Staffeln gebinged, um mich hier up to speed zu bringen und ich glaube, es besteht immer noch so ein bisschen, man sieht immer noch so die Notwendigkeit, Menschen regelmäßig daran zu erinnern, vor allem Menschen, die neu zu der Serie gestoßen sind, zu sagen, hier, Starbuck ist übrigens hier die geilste Pilotin ever. Das muss alle 5 bis 10 Folgen mal klargestellt werden.
Und zwar auch immer noch, obwohl sie auf New Caprica war und da traumatisiert wurde.
Ja.
Gut.
Regie, ich weiß nicht, wie man den Herrn ausspricht.
Ich hätte jetzt vermutet, Jorde Segon
Sack?
Oder Segonzak oder Sionzak? Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du es sagst. Jean de Segonzak.
Genau, aber er ist Amerikaner oder Kanadier, wenn mich nicht alles toll. Nee, er ist nicht Kanadier, er ist Amerikaner. Soll ich das jetzt noch nachgucken?
Gut, aber wir haben ja off-screen, wollte ich gerade sagen. Wir haben off-Mikro ja gerade uns ganz, ganz kurz mal über die Fußball-WM unterhalten. Und da ist es ja auch oft so, dass du Spieler hast, die Namen haben, die gar nicht irgendwie mit dem Land assoziiert werden, weil natürlich das vielleicht Kinder sind, wo der Familienhintergrund, keine Ahnung, ursprünglich mal aus, was weiß ich, der Türkei war oder Spanien oder was auch immer. Das heißt, der kann durchaus ja Amerikaner sein, aber Segonzak, wie auch immer, wie klingt das? Französisch oder Spanisch oder ich weiß es nicht.
Vielen Dank dafür für die kleine Überbrückung hier von 30 Sekunden. Das hat mir nämlich ermöglicht, in der Wikipedia nachzugucken. Und er ist das Kind französischer Einwanderer.
Okay, aber dann passt auch zu, also Jean wäre ja das, was mich, nicht der Nachname, aber das ist Jean de.
Sein Vater war französischer Journalist und hat für eine amerikanische Zeitung in Washington D.C. gearbeitet und daher wohl der Name, also dürfen wir sagen, Jean de Segonzak. So.
Okay.
Statt irgendwie sowas Amerikanisiertes wie Jean de Segonzak oder
so. Ich bin das aber gespannt, da würde mich jetzt mal interessieren, wie der in England dann immer, oder in England, also in USA dann immer ausgesprochen wurde, wenn die den vorstellen. Das ist Herr Segonzak oder ich weiß es ja nicht. Oh Mann. Ja.
Das sind Fragen, die können wir nicht klären. So, auf jeden
aber
Fall.
Was wir beantworten können, ist, er ist auch ein alter Hauding, oder? Also hat auch einiges an Folgen gemacht. Oz, was haben wir hier? Was hast du noch?
Homicide, Love on the Streets.
Law and Order.
Unfassbar viel Law and Order habe ich nachgeguckt, ja.
Na gut, aber ich meine ganz ehrlich, also Law and Order, das ist ja so ein bisschen, also jeder war mal drinne, jeder hat mal mitgespielt, jeder hat mal irgendwie dafür gearbeitet. Es ist einfach auch jetzt eine Frage, es läuft schon so lange und hat so viele Spin-offs.
Ja.
Also,
ich habe es mal überschlagen. Ich habe ja in unsere Shownotes noch reingeschrieben, 100 oder mehr Folgen. Es sind mehr als 100 Folgen über das Kernformat hinaus bis zu diversen Spin-offs. Ich glaube, so 110, 120 Folgen gedreht. Also wirklich so ein TV-Arbeitstier. Der macht einfach alles. Und,
ich glaube, du musst halt einfach auch dein täglich Brot verdienen, sozusagen.
Ja, natürlich. Buch wiederum von Anne Coffell-Saunders, die eben auch schon im Kernteam des Writers Rooms war. Lange Zeit hier bei Battlestar, dann glaube ich Seasons 2 und 3. Lass uns gleich zur Story schreiten.
Ja.
Und wir beginnen mal mit der Zylonische Storyline. Und zwar, auf der Suche nach der Erde, die die Zylonen besiedeln wollen, infiziert sich eine Base Star in einem Nebel mit einem tödlichen Virus. Die Krankheit löscht die Besatzung fast vollständig aus, also die Zylonen, und droht bei Übertragung, die gesamte Rasse der Zylonen auszurotten. Gaius Baltar bittet auf Geheiß, auf Druck hier von Hetzix an, das infizierte Schiff zu erkunden. Er entdeckt bei seiner Erkundung eine Sonde menschlichen Ursprungs, verschweigt nach seiner Rückkehr aber deren Existenz. Passt das so? Und
dazu muss man übrigens noch, ja, das passt so, aber was man noch erwähnen muss, ist, dass jetzt die Zeloni beschlossen haben, dass die Erde ihr neues Zuhause wird. Was das natürlich nochmal extra schwierig macht, dass diese vermeintliche Sonde menschlichen Ursprungs offensichtlich zu einer Krankheit bei den Zelonen führt oder wie auch, also das ist ja die Vermutung bisher, weil, wenn das der Fall ist, könnte das dann sein, dass die Erde für sie vielleicht gar nicht, oh, was heißt denn habitable?
Bewohnbar.
Mhm. Oh, also das ist, wenn du die Serie auf Englisch guckst und dann musst du auf Deutsch podcasten. Also bewohnbar ist vielleicht. Vielleicht ist das ja ein Problem. Also könnte das schon ein Foreshadowing sein?
Ja, das ist ein guter Rückschluss. Ich finde einiges nicht so ganz klar, jetzt wo ich es niedergeschrieben habe und jetzt einfach mit dem Wissen dessen, was da noch kommt und auch mit dem Ron Moore Podcast-Kommentar im Kopf ist einiges sehr viel klarer. Aber beim erstmaligen Gucken jetzt dachte ich mir schon, ist das so klar, dass diese Sonde, die Baltar da findet, nicht der Auslöser ist dafür, dass die alle verenden. Das, ich glaube, das macht so die Bildsprache, die Dramaturgie schon klar. Aber dass das eine Sonde ist, die dieser ominöse 13. Stamm da, der 13th Tribe, von dem die immer reden, der Menschen da hinterlassen hat. Weil das sagt Ron Moore, ist doch eindeutig.
Das war mir nicht klar, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt, wo du es sagst, das ist mir das, hä? Haben die das gesagt?
Nein, das war mir nicht klar. Das wird nicht gesagt. Aber sie reden ja immer vom 13th Tribe, dem Stamm quasi.
Ja, schon, aber das war mir, aber ja gut, du hast ja recht, es sind ja auch die dann quasi sind es nicht die auf der Erde geblieben sind?
Ja.
Oder war das, wie war das genau?
Ja, ja, ja.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe halt gedacht so, also ich meine, nachdem wir beide ja jetzt schon so viel Sci-Fi gesehen haben, es wäre nicht das erste Mal, dass wir über irgendein Artefakt stoßen, ein altes Artefakt, wie auch immer, das halt unbeabsichtigt quasi dann eben wie hier jetzt so viele verschiedene Todesfälle oder Krankheiten oder was auch immer auslöst. Mhm. Also dass das ursprünglich gar nicht dafür gedacht war, sondern dass irgendwas über die Jahrhunderte, wie auch immer, jetzt zu einer Fehlfunktion geführt hat, die dann dazu im Endeffekt führt, dass die Zylonen eben jetzt da krank dahin gerafft werden. Mhm. Aber ich meine, also ich glaube nicht, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen damals diese Sonde entwickelt haben, weil sie potenziell jemanden umbringen wollen.
Nein, oh, nein, natürlich. Das liegt ja auch schon, it's complicated. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der 13. Stamm, der Erdenstamm, der menschliche Erdenstamm, nichts mit der Entwicklung der Zylonen zu tun hat. Aber da muss ich tatsächlich auch noch mal in mein schlaues Battlestar-Büchlein gucken bei Gelegenheit. Ich glaube ehrlich gesagt, die haben nichts damit zu tun. Also dieser 13. Stamm, der existiert ja auch nur in der Mythologie der Menschen, die 12 Kolonien hier besiedelt haben. Mhm. Also deswegen, ich glaube nicht, dass es so. Also, ja. Nein.
Aber ich nehme an, aber ich gehe halt davon aus, dass das dann irgendwas ist. Ich meine, offensichtlich vertragen, also wenn es wirklich die Sonde ist, die der Auslöser ist, ja, dann ist es ja offensichtlich irgendwas, was Menschen nichts antut.
Ja.
Das war ja die Vermutung und das hat sich ja bestätigt dadurch, dass Baltar da ja zumindest, soweit wir das bisher wissen, eben schadensfrei aus der Situation rausgegangen ist wieder. Mhm. Es hätte ja übrigens auch sein können, das finde ich auch so krass, dass die einfach davon ausgehen, dass Baltar als Mensch einfach da auch nicht erkranken kann.
Ja.
Also Baltar ist sich ja auch absolut sicher, dass es für ihn überhaupt keine Gefahr ist, aber das weiß er doch gar nicht. Es hätte ja durchaus sein können, dass er da hinfährt und dann fällt er auch tot um.
Ja.
Also, ja, genau. Naja. Aber das wird überhaupt gar nicht irgendwie diskutiert, sondern das ist, wird, also in der Story ist es so, dass er sich absolut sicher ist und dass das, es wird vorausgesetzt, dass einfach der immun ist. Ja.
Ja. Ja.
Na gut, aber ich meine, klar, es ist auch die Motivation, warum er da hinfliegt, ist klar, weil er möchte sich natürlich unentbehrlich machen, vor allen Dingen, weil sie ja auch gesagt haben, na gut, wenn du jetzt für uns keine wertvolle Quelle mehr bist für Informationen oder sonstige Dinge, die wir brauchen, dann können wir dich auch umbringen. Was sollen wir dich denn am Leben halten?
Tja.
Du verbrauchst nur Ressourcen, die wir für uns brauchen. Ja.
Okay. Ich hadere sehr mit fast allen Szenen an Bord der Zylonischen Base da, ob es in den Gängen ist, in Baltas, ich nenne es mal Quartier, in dieser Steuerzentrale, aber eben auch an Bord dieser kaputten Base da, die vom Virus da infiziert wurde. Ich finde das alles erzählerisch sehr, sehr hakelig, muss ich sagen. Und ich tue mich auch schwer jetzt damit zu sagen, was ist eigentlich ein Spoiler und was nicht, weil ich kann mir so zwei, drei Dinge, die da passieren, erschließen, aufgrund dessen, was ich noch weiß über die Serie. Aber ich habe auch auf ganz viele Momente geguckt und dachte, ja, ist das so klar? Ist irgendwie, was zum Beispiel diese Hybriden da machen in diesem Wasserpool, die so ein bisschen aussehen wie diese Lebewesen Minority Report. Ist das, also ist das so klar? Ist das klar, warum die so wirr reden und irgendwie komplett durch sind? Also
mir war das nicht klar, ehrlich gesagt.
Und das mit der Projektion der Zylonen, ich glaube, das wird ein bisschen klarer. Vielleicht, warum? Aber darüber reden wir
gleich. Ich habe gerade mal gegoogelt, ich war mir nicht ganz sicher, wann mein Minority Report rauskam, aber definitiv später, 2002. Genau.
Früher meinst du?
Wann kam denn eigentlich, das habe ich glaube ich hier schon mal gefragt, Matrix, das war doch in den 90ern.
99 war das, ja. Und die Sequels 2003.
Also Matrix war vor Battlestar.
Ja.
Ah, okay. Und Minority weil da war Report ja auch so. Auch.
Ja, ja.
Das war ja dann so genau, also die Ästhetik von dieser Hybrid-Lebensform.
Darauf wird auch Ron Wohl seinen Podcast-Kommentar angesprochen von der Studentin, der hatte dieser Woche hatte der den nach einer Vorlesung in seiner alten Uni, der Cornell University, aufgenommen und er hat wohl einfach eine Vorlesung gehalten zu Finanzierungsmodellen von TV-Serien oder so. Irgendwas relativ Trockenes und danach quasi ein Live-Screening gemacht mit Live-Podcast-Kommentar und im Hintergrund er ermöglicht dann eben auch seinen Studentinnen und Studenten immer Fragen zu stellen. Eine sagte auch so, hey, ja, hat mich sehr an Minority Report erinnert. Und er sagte, ja, war definitiv ein Einfluss, ja.
Ja, und ich meine aber ganz ehrlich, wenn wir danach gehen, also man lässt sich ja von allem Möglichen inspirieren. Wenn wir weiter zurück in den 60ern, bin ich mir sicher, haben wir ähnliche Ästhetiken auch schon gesehen. Also so ist es ja nicht.
Ja,
aber natürlich. Ja. aber um nochmal auf die Story zurückzukommen, was ich nicht verstanden hatte beim letzten Mal, was mir jetzt erst aufgegangen ist und was ich dann aber irgendwie so ein bisschen geniestreichmäßig fand, war, dass dieser rote Streifen in der Wand, der ja quasi Beleuchtung und gleichzeitig aber auch so Datenstrom oder was auch immer ist, dass der ja angelehnt ist, oder zumindest habe ich das jetzt erst irgendwie, ist mir das jetzt aufgegangen, an diese beleuchteten Augen, die alten Zylonen haben. Also die hatten doch dieses rote Licht, das da. Und irgendwie, ich habe das nicht gerafft. Ich dachte, jetzt heute so beim Gucken, ich so, oh mein Gott, das ist ja genauso wie. Und wahrscheinlich fassen sich jetzt alle an den Kopf und sagen, ja, da, schön, dass dir das auch mal auffällt. Also mir ist es diese Folge erst aufgefallen und dann fand ich es irgendwie cool.
Ja.
Also ja.
Das wird auch nicht ausformuliert. Andere Sachen wiederum
wohl. Das finde ich aber gut, dass es nicht ausformuliert wird.
Ja, finde ich auch stark. Und dann wiederum gibt es eben Momente wie Balter, der quasi das Atmen des Schiffes fühlt und seine Hand ja dann auch so gegen dieses pulsierte Rot, gegen diesen Lichtstreifen drückt und meint irgendwie, ich höre das Atmen des Schiffes. Und dann sagt, kommt um Caprica Six oder ich weiß nicht, ob es Diana ist oder Caprica Six und sagt, ja, alles, wir sind alle Teile des Zylonischen Ökosystems, also quasi dieses Hive-Minds, was auch kein wirkliches Hive-Mind ist, aber das haben wir auch an anderer Stelle bereits diskutiert. Aber ich dachte, ja, okay, musste das jetzt sagen? Ich glaube, das ist doch mittlerweile klar. Aber dann denke ich auch immer an die armen Zuschauer, die vielleicht neu dazugekommen sind und keine Ahnung haben, was da gerade passiert. Denke mir, ja, okay, vielleicht ist es auch notwendig, dass da mal so eine Zylonin reinstapft und sagt, ja, es hängt alles zusammen, wir sind alle verkabelt, alle vernetzt,
aber lebendig. Aber dann, ja, und wir haben ja aber mitbekommen, dass ja zum Beispiel dass die Zylonen, als die auf der Galaktika waren, da mussten die im Grunde nichts groß machen. Da konnten die einfach so gedanklich sich mit dem Hauptsystem wieder verbinden. Und hier mussten die jetzt, oder was heißt mussten, aber haben die ja dann immer diesen roten Streifen quasi in diesem Wasserbecken angefasst.
Ja.
Und ich erkläre mir das jetzt einfach so, dass es zur Verstärkung irgendwie gemacht wird, weil eigentlich müssten sie das nicht machen müssen.
Wann konnten sich die Zylonen mit dem...
Na also, wie war das denn, die ganzen Spione, die ja auf der Battlestar waren, die haben sich doch dann auch mit der Galaktika, mit dem System der restlichen Zylonen doch zwischendurch auch immer mal wieder verbunden, weil sie ja auch Informationen bekommen haben und so weiter, oder? War das nicht so?
Nicht, dass ich wüsste. Da wurden sicher Funksprüche abgesetzt oder weiß ich nicht,
dann habe ich das
Daten geschickt, auf welchem Weg auch immer, aber ich glaube, sowas wie Gedankenübertragung zwischen den Zylonen findet nicht statt. Das ist ja schon noch so ein System, was viel mit Kabeln funktioniert. Also die müssen ja auch tatsächlich sich wieder downloaden und uploaden, um quasi ihren Geist zurückzuholen. Mhm. Also die haben keine Cloud, sage ich mal, aus der sie schöpfen können.
Also ich fand optisch diese ganze Hybridgeschichte eigentlich ganz cool, aber mir war nicht so wirklich klar, also die ist ja ein Hybrid aus was?
Ja.
Aus einem Androiden und einem Zylonen oder einem Menschen und einem Androiden oder ich habe das nicht so richtig verstanden, aus was für ein Hybrid ist das?
Die hat definitiv noch mehr technische Anteile, also ist eine Art Cyborg, ohne wirklich wie ein solcher auszusehen, und Ron Moore erklärt es in einem Podcast-Kommentar so, und ich finde, das macht die Folge selbst gar nicht so klar, dass das quasi einfach entwicklungstechnisch eine Vorstufe dessen ist, was die humanoiden Zylonen heute sind und entwicklungstechnisch eben irgendwo zwischen den Centurions, also den Toastern und den humanoiden Zylonen, und deren einziger Zweck
halt
ist eben
Ich hatte das halt so verstanden, dass das halt so eine Art besserer Computer ist, sozusagen.
Ja,
also dass man irgendwann festgestellt hat, in dieser Form irgendwie können die besser diese Riesenschiffe irgendwie fliegen, leiten, wie auch immer. Aber offensichtlich, weil das Erste, was ich gedacht hatte, als diese Frau, wie auch immer, Hybridfrau da auftauchte, ich dachte ja erst, das wäre, weil es optisch halt so ähnlich ist, ich dachte ja erst, das wäre ein neues Modell der Zylonen, das wir noch nicht gesehen haben, das jetzt gerade in der Wiederbelebungsphase ist, sozusagen.
Ja,
also weil daher kennen wir ja diese Wannen, also vorher haben wir ja so.
Hybrid wohl deswegen, weil halb Computer, halb Maschine, halb humanoid, und interessanter als ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie genau die funktionieren, was erklärt ja die Serie auch nicht wirklich im Detail.
Aber das ist okay, also das brauche ich nicht, die Erklärung.
Ist das eben, die Zylonen immer sehr, 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 sehr unterschiedliche Blicke haben auf diese Entitäten, von denen es ja anscheinend nicht sehr viele gibt, und einige verachten die eben als quasi unperfekte Evolutionsstufe vor ihrer eigenen Existenz. Und jemand wie Lioben lässt ja zum Beispiel fallen, dass er die verehrt geradezu, wie gottähnliche Wesen oder zumindest von Gott gesegnete Wesen.
Ahnen, wie Ahnenväter oder so,
und das finde ich eben schon interessant. Also das wiederum, so diesen Aspekt fand ich ganz interessant, als man eben sieht auch, die einen behandeln die quasi nur so wie Maschinen, wie Werkzeuge als Mittel zum Zweck, und jemand wie Lioben sagt eben, nein, das sind irgendwie anbetungswürdige Gestalten, die unsere Geschicke lenken, und ich fand das ganz spannend, also den Gedanken.
Aber also, so wie ich das verstanden habe, muss ja dann jedes Schiff so einen Hybrid haben, also wenigstens einen.
Genau.
Ja. Interessant. Und aber dann, ich fand auch total spannend, dann zu sehen, also das ist ja dann, hier wird es wieder philosophisch sozusagen auch, wie die Gesellschaft der Zylonen quasi einfach auch andere Lebensformen, die aber ihnen ähnlicher sind als die Menschen, ansehen, behandeln, wie auch immer. Also ist es eben ein reiner Gegenstand, der genutzt wird, zum Beispiel, um eben ein Schiff zu steuern, oder ist das mehr als nur ein Gegenstand? Und ich finde, das ist schon eine recht verachtende. Also gut, Leoben jetzt nicht, aber ich finde, da sind auch Einstellungen, die sehr, ich hätte jetzt fast gesagt, menschenverachtend sind, aber eben so hybridverachtend. Plus, es ist ja eigentlich, also man kann da jetzt diskutieren, aber es, also der Gedanke zu Sklaventum und so, der ist nicht weit. Also, aber egal, auf jeden Fall, aber das fand ich trotzdem ein gutes Konzept. Auch wenn ich es eine Zeit lang nicht verstanden habe.
Diesbezüglich hatten die Zylonen ja, glaube ich, noch die Berührungsängste. Wir erinnern uns an die Farm-Episode und an das, was sie da mit den Menschen gemacht haben.
Man sollte meinen, und das war ja immer mein Eindruck, die Zylonen, denen andere Lebensformen sind denen scheißegal und Menschen sowieso. Aber sich selbst, also quasi andere Zylonen, sind ja diejenigen, die anerkannt werden. Und diese Hybridformen, die sind ja quasi eigentlich auch zylonisch.
Ja,
das sind Hybridformen, aber sie haben doch einen Anteil an zylonischem Baustein, und da sollte man meinen, dass die nochmal eine andere Art von Anerkennung bekommen, aber offensichtlich ist das nicht der Fall.
Vielleicht ist es auch gut, ehrlich gesagt, dass vieles so unklar bleibt, weil ich finde, gerade wenn hier diese Folge so didaktisch wurde und einfach nochmal gesagt hat, okay, jetzt erklären wir mal so ein bisschen was hier mit dem
Baum pulsiert das Schiff. Das war sehr viel Erklärung.
Dann haben wir wieder die alte Diskussion zu, was ist eigentlich Hetzigs, eine Psychose oder von den Zylonen eingepflanzt. Ich dachte mir, warte mal, wie oft hatten wir das jetzt? Irgendwie 6, 8, 10, 12 Mal. auch dieser Ausruf dann von Balter später, als ihm der Hybrid erklärt wird, so von wegen, oh, she's gone mad, she's whatever, die redet nur Unsinn. Und ich dachte, dachte mir, ja, okay, das sehe ich gerade, aber das Problem ist nicht so sehr damit, dass das sagt oder schockiert ausruft, weil ich glaube, das ist einfach nur menschlich. Mein Problem ist, dass es mir eben keinen irgendwie gearteten Mehrwert bietet, weil ich dachte, okay, jetzt weiß ich aber auch nicht wirklich mehr, wie die funktionieren. Und wie gesagt, diese ganze Psychosennummer, die kennen wir bereits. Also da ist nicht viel Neues bei. Ich verstehe das alles. Das zahlt auch auf Bolters Figurenzeichnung ein. Aber sag mir mal was Neues.
Ich hatte halt den Eindruck, dass diese Hybridfiguren, dass das Steuern dieses Schiffes und alles, was damit zusammenhängt, denen nicht gut tut. Also jeder Sprung, hatte ich das Gefühl, führt zu einem schnelleren Dahinsiechen. Irgendwie so. Aber das war nur mein Eindruck. Vielleicht war einfach auch diese ganze, egal. Aber vielleicht hatte ich einfach zu viel Minority Report im Kopf, weil ich auch dachte, aber vielleicht ist ja dieses vermeintlich unzusammenhängende, unlogische Gebrabbel, vielleicht sind das ja dann doch irgendwie so Visionen oder irgendwas, wo mehr...
Wie die Precogs in den Minority Report.
Ja, also wo mehr Intelligenz drinsteckt, als man denkt oder so. Aber egal. Optisch fand ich es gut, genau.
Ja, natürlich.
Was wir auch bekommen haben, war dieses wir können quasi... Also wir sehen keine leeren Gänge oder so oder grauen Wände, sondern wir können uns quasi vorstellen, wo wir sind und dann laufen wir durch einen Wald oder was auch immer. Also hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ist in Ordnung. Das erklärt natürlich das Autarke dieses Schiffes und dieser Quartiere und so weiter, weil wenn sie sowieso andere Dinge sehen, dann kann das auch ruhig leer sein.
Also, eine Sache benennt Ron Moore in seinem Podcast, das andere ist eine Mutmaßung von mir. Was er in seinem Podcast benennt, ist eben, dass er quasi dem Kritikpunkt aus dem Weg gehen wollte, bezüglich der Frage, warum sich die Zylonen so eine unglaublich unwirtliche, lebensfeindliche Umgebung erschaffen, um dort ihren Alltag zu verbringen, wenn sie denn so gerne wie Menschen wären. Und seine Antwort ist eben darauf, dass er sagt, es gibt diese Projektion. Das heißt, die Zylonen brauchen gar keine lebensfreundliche Umgebung. Die können sich einfach ihre projizierte Realität selber erschaffen. Die sehen was sie wollen. Das sagt Ron Moore zu den Gründen dafür, warum es die Projektion gibt oder warum das ihm ein guter Gedanke schien. Und meine Mutmaßung ist auch, dass sie eben inszenatorisch einfach ein bisschen mehr Freiheiten haben. Dass sie eben sagen können, wir sind jetzt mal im Wald, wir sind jetzt mal am Strand, wir sind jetzt aber eben gerade dort, wo wir gerade eine coole Location finden, die auch nicht die Welt kostet, weil es einfach wahrscheinlich inszenatorisch relativ schnell relativ langweilig würde, wenn sie immer in diesen nackten, kahlen Gängen da filmen. So.
Verstehe.
Das ist mein Glaube, weil es einfach, glaube ich, relativ schnell sehr logisch. Alt wird. Ja.
ja.
Also, wenn man genauer hinguckt, glaube ich, sieht man, dass es da ein bisschen Storytelling-seitig Probleme gab. Ron Moore sagt, das war ein Desaster im Editing. Ihn hätten auch die Leute in der Pre-Production angerufen, hätten gesagt, wir kriegen das einfach alles nicht gebacken, gerade das unter einen Hut zu bringen mit diesem Übungs-Dogfight, dann auch noch im All mit der Galactica, diese parallelen Storylines. Warum finden die denn diesen Nebel, den Löwennebel quasi gleichzeitig? Das passt alles hinten und vorne nicht. Ganz viele der Dialogzeilen von Gaius Baltar und Head Six und Caprica Six und Deanna wurden wohl nachsynchronisiert, einfach weil es um die Story gerade zu biegen. Das sieht man auch noch hier und da und ist wohl auch mitverantwortlich dafür, dass es diese, ich nenne es mal so assoziatives Editing gibt, ganz viele Übergänge. Das macht einen so ein bisschen orientierungslos. Ich fand das ehrlich gesagt ganz cool gelöst. Das macht das Ganze so ein bisschen traumhaft.
Aber also meinst du nachsynchronisiert, dass die dann was anderes gesagt haben?
Genau.
Weil nachsynchronisieren heißt, weil
also
ich dachte,
ADR
ich kenne,
quasi, wenn die Figur sich von der Kamera wegdreht, legt man ihr was in den Mund, in der Nachbearbeitung.
Weil nachsynchronisieren, ich kenne das ja nur so, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, in der Aufnahme es zu laut war und dann wird halt drüber gesprochen, aber es ist das Gleiche, was sie gesagt haben ursprünglich in der Szene.
Ja.
Ah, okay, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, sie wollten wohl so ein paar Punkte vermitteln und im Original Schnitt wäre das nicht rübergekommen, dann wären sie doch eben rübergegangen, hätten gesagt, okay, wir müssen es mal ganz deutlich machen, warum eben die zylonischen Baystars jetzt auch auf diesen Nebel stoßen, wie die da hingekommen sind.
Ja, übrigens war eine Vermutung von mir eben, dass dieser Virus oder diese Erkrankung eigentlich passiert dadurch dieses Phänomen des Nebels und dieser Pulsare.
Ja.
Also ich hatte gedacht, dass es irgendeine umwelttechnische Geschichte ist. Also nicht diese Sonne, dass dann da plötzlich diese Sonne lag, das fand ich dann schon überraschend, weil ich halt gedacht hätte, das liegt halt irgendwie irgendwie, keine Ahnung, am Nebel oder da ist irgendwo, oder die Pulsare interferieren mit, ich weiß nicht, dem Biorhythmus der Zylon oder whatever. Also so irgendwie sowas, ja. Weil ja dann auch so betont wird von wegen, ja, es blinkt und es ist blau und es ist rot und dann hast du diesen Nebel und so. Und ich dachte, ah, okay, na gut. Also das war so mein erster Gedanke. Dann war da plötzlich diese Sonne, ich so, wo kommt die denn her? Hä? Was, und dann lagen die ja alle quasi schon mehr oder minder tot da im Schiff rum. Und dann hattest du ja nur noch diese eine Six, die ja dann Bolter auch noch umbringt. Übrigens geht es viel zu schnell. So schnell, selbst jemand, der K.O. ja, ist, weiß, mehr oder minder. Ja. So schnell kann man niemanden erwürgen. Also wenn du jemanden erwürgst, es dauert einfach super lange.
Sie sind schon geschwächt,
Ja, aber du müsstest auch eine übermenschliche Kraft aufbringen, um jemanden, wenn es so schnell gehen sollte, müsstest du eine übermenschliche Kraft aufbringen, um ihn zu erwürgen. Was wiederum für das Zylonen-Thema spricht, da müssen wir gleich noch drüber reden, als Bolter nämlich vermutete, vielleicht ist er ja ein Zylone.
Ja. Ach, na,
und wo ja dann Six, also die Caprica Six, ja dann meinte, was hast du gerade gesagt? Hä? Und ich dachte nur so, jetzt tu mal nicht so, du hast ganz genau gehört, was er gesagt hat. Da ist die Frage, wollte sie ablenken oder also ist es nur so ein Hirngespinst oder könnte er vielleicht doch ein Zylone sein? Ich meine, das ist natürlich jetzt auch was gesehnt wird extra für die Zuschauer, weil wir ja gar nicht wissen, wer da alles zylonig ist. Also ich vermute ja, es wird am Ende dieser Serie noch ein riesen Reveal geben, wo wir dann alle hier sitzen, also oder nicht alle, ich, du ja nicht, da sitzen und sich denken, oh mein Gott, derjenige, diejenige war eine Zylonin oder ein Zylone, so, oh mein Gott, Also deswegen, ist so abstrakt finde ich das jetzt nicht, dass Bolter vielleicht tatsächlich ein Zylone oder eine Zylonin hätte sein können.
Okay,
Man weiß es nicht. Aber, also weil er ja irgendwie sagt, er hat das Gefühl, er merkt ja, dass irgendwie das Raumschiff also atmet und er hat ja diese Vision und weiß nicht, ist das sein eigenes sein Unterbewusstsein oder ist er da vielleicht doch irgendwie rudimentär mit diesem Stream da irgendwie verbunden, könnte das vielleicht deshalb auch sein, weil er vielleicht Zylone ist oder zylonische Wurzeln irgendwie in sich trägt oder sowas. Also keine Ahnung, auf jeden Fall. Und dann kommt ja dann noch dieses geheime, wer sind denn die anderen 5 Modelle? Das weiß man ja nicht. Also, aber kriegen wir dann eigentlich 5 Reveals? Naja, egal. Und dann meinte sie so, ja, und wir reden da nicht drüber. Das ist also quasi so ein Tabu, dass man da nicht drüber spricht. Jetzt fragen wir uns alle, warum sprechen wir da nicht drüber? Ist das nur lazy writing? Weil die einfach keinen Bock hatten, sich eine Story auszudenken oder vielleicht noch keine haben? Wird das nie aufgelöst? Bleibt es einfach so ein Red Herring? Oder,
ich weiß,
oder
das ist alles rhetorische Fragen. Ich könnte die jetzt alle beantworten.
Ja, du kannst mir natürlich nichts davon beantworten, aber das war so das, was ich mich so alles fragte, als es so lief halt. Oder, und also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so ein, ja, wir haben eigentlich keine Ahnung, wir schmeißen das jetzt hier so rein und hoffen, die Zuschauer sind gespannt und am Ende, ja, wir werden uns schon noch was ausdenken in der Stunde, in der Staffel oder so.
Verstehe ich, du? Ich verstehe auch ehrlich gesagt deine Vorsicht oder deine Zweifel daran, ob das alles so durchdacht ist, weil wir sind eben auch gebrannte Kinder und haben schon so viele Storylines im Nirgendwo enden und herummeandern sehen.
Sand,
und dann irgendwie drei Staffeln später heißt es, ach, es spielte eigentlich nie eine Rolle oder es wird auch nie wieder erwähnt. Ich gebe dir recht. Es hat alles einen Payoff, was hier in die Welt gesetzt wird. Hier wird auch zum ersten Mal das Stichwort Final Five genannt. Das ist durchaus so eine Begrifflichkeit, die kannst du dir merken, weil das wird viele zukünftige Folgen dominieren, wenn die Final Five sind. Und dieser Wortlaut fällt auch immer wieder.
Aber dann fragt man sich halt auch, was ist denn, warum Final? Also
die Final Five, weil es eben bekannt ist, schon aus der ersten Staffel, dass es 12 humanoide Zylonenmodelle gibt und wir bereits 7 kennen.
Ja, schon, aber warum denn, also Final sind ja die letzten oder die letztendlichen oder so, und da kann man sich ja dann auch fragen, sind das einfach nur die Final Five, weil es halt einfach noch, weil die noch unbekannt sind?
Ja.
Oder sind das die Final Five, das war ja meine Vermutung, weil da noch irgendwas dahinter steckt, so nach dem Motto, das sind dann die 5 Modelle, die vielleicht am Ende, nachdem wir endlich es geschafft haben, die Menschen auszurotten und zu dominieren, sind das dann die 5 Modelle, die quasi weiterleben dürfen und die anderen 7 werden irgendwie eingestellt oder so? Oder sind es die Final Five, weil das vielleicht sind das auch keine Nachfolger, sondern Vorgänger, also nach dem Motto, es hat eine bestimmte Entwicklung gebraucht, bis sie jetzt bei dem Stand waren, auf dem sie jetzt sind, und die ersten 5 sozusagen, die dann quasi, also die dann Also die, das waren dann die Final Five, die dann so weit waren, dass sie sozusagen, also so, ich weiß nicht. Nee,
dein erster Gedanke war der richtige. Ich glaube, das ist auch, okay. Ist auch kein Spoiler, wenn ich sage, dein erster Gedanke. Die Final Five sind eben die finalen fünf, die noch fehlen, um quasi dieses Dutzend zu komplettieren.
Ja, okay, gut. Und da, und das wird wahrscheinlich der große Reveal werden, dass am Ende dann rauskommt. Aber das, dann müssten ja fünf Leute revealed werden. Also vielleicht mal gucken, ob das noch passiert.
Das ist nichts Neues, dass eben uns noch fünf Nominierte zu lohnen fehlen. Die Art und Weise, wie es hier kommuniziert wird, finde ich einerseits reizvoll, weil eben dieser Begriff fällt, der Final Five, und das ist etwas, was eben tatsächlich so die Story für die nächsten 10, 20 Folgen auch dominieren wird, viele Storylines, diese Frage. Aber vieles drumherum, wie gesagt, ist Boltern zu lohnen.
Okay, pass auf. Adama, Roslyn, der Chief.
Aha. Ich schreib mal mit. Ja.
Ich würde mich, ich ganz ehrlich, am meisten würde es mich ja, Kara vielleicht? Nee, weiß
also
ich, Kara?
Also du nimmst einfach den Maincast einmal komplett.
Ich sag jetzt
einfach
mal.
Und dann noch Dama Junior. Ach, Tai, okay.
Also ich habe gerade überlegt, bei wem würde es mich am meisten schockieren? Hm. Am meisten würde es mich wahrscheinlich schockieren bei Adama. Aber also ich kann mir vorstellen, dass Adama oder Roslyn, also einer von denen ist auf jeden Fall bestimmt ein Zulone. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und am meisten überraschen würde es mich bei Tai, aber ich glaube, am meisten so aus dem Off kommend wäre es wahrscheinlich beim Chief.
Ja.
Okay. Ich bin, aber so viele haben wir gar nicht zur Auswahl. Also ich meine, Lee, glaube ich, ist es definitiv nicht.
Jetzt erinnere dich aber bitte daran zurück, dass die bisherigen Zulonen, abgesehen von Sharon, nicht zum Main Cast gehörten.
Ja,
das sind
genau.
Eben alles so Leute, die nach und nach in die Handlung reingegrätscht sind. Ah, okay,
aber,
guck mal, hier ist der Geistliche.
Aber wir brauchen ja der große Reveal muss ja einen Schockmoment haben, deswegen muss das jemand sein, wo wir emotional investiert sind und jemand vom, also mindestens einer vom Main Cast, wahrscheinlich eher mehrere.
Ja, ich möchte nicht zu viel verraten,
nein,
aber sagen wir mal so,
gar
es,
nicht.
Die, es ist schon, ich empfand es damals als befriedigend.
Okay,
wenn es dann auf, falls es aufgelöst wird.
Weißt du, wie glücklich ich war, dass ich es über die vielen, vielen Jahre, ich meine 20 Jahre, was haben wir gesagt, 25, weiß ich, dass ich es nicht geschafft habe oder was, also oder gespoilert zu werden. Also, dass das nicht passiert ist, ist wie ein Wunder. Das ist, ja, deswegen, ich meide ja jetzt auch alles, während wir aufnehmen. Also nicht, dass das jetzt noch auf den letzten Metern passiert.
ja, also ich wollte mal kurz auf ein paar Punkte, die du aufgebracht hast, eingehen. Diese ganze Sache mit ist Boltern zu lohnen, mir gefiel das nicht besonders gut, weil ich glaube, die Frage kommt zu spät in der Serie. Wir befinden uns jetzt mittendrin in Staffel 3.
Aber die war ja am Anfang auch schon mal zwischendurch ganz kurz, aber die wurde ja sehr schnell wieder begraben.
Ich finde halt die Analogie, die er da zieht mit seinem Mind Palace, in dem er halt immer auf Hetzigs trifft und mit ihr Dialoge führt, das ist, die ist naheliegend, aber das kommt einfach auch zu spät. Ich glaube, das sind so Fragen, die hätte man in der ersten Staffel erörtern müssen. Ich sage jetzt nicht, ob am Ende dann doch ein Zylone ist und spoilert dich.
Nein,
jetzt,
das will
aber,
ich auch gar nicht wissen. Keine Spoiler.
Aber die Frage, sage ich mal, hätte man ein bisschen früher stellen sollen in der Serie. Das ganze Technobabble, was du auch angesprochen hast, es ist für mich bis zu gewissen Punkten nachvollziehbar. Mir war da so ein bisschen wieder zu viel Esoterik drin. So, ach hier, das Orakel der Pythiad, bla 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 und dies und das.
Ja,
und dann haben wir eben, also Ron Moore sagt auch in seinem Podcast-Kommentar, das sei nur so alles so halb durchdacht. Auch dieses Prop, dieses Schriftstück, was Sageta, zu dem kommen wir gleich noch, ausbreitet und sagt, hier, Präsident Roslyn, Admiral Adama, da und da geht's lang und hier das, die Punkte, die Sterne, das sind das Blinzeln des Löwen, das heißt einfach hier Pulsare sind das oder so. Dachte ich mir schon, oh, pff. Das ist schon arg.
Ja.
Also da arbeitet sich wirklich einen ab, um da hinzukommen.
Ja, auch, dass Boltern dann am Ende sich irgendwie als großer Gelehrter dieser Story irgendwie herausstellt. Auf der anderen Seite insofern
Ja, vor allem
findet
das genau zeitgleich statt. Also quasi parallel haben die beide
genau
die gleiche Idee.
Ja, aber ich meine, also wenn, aber es ist insofern verständlich, weil der hat ja relativ lange Zeiten gehabt, wo er einfach da in seinem Quartier rumsaß.
Mhm.
Und da hat er wahrscheinlich die genutzt, um sich da ein bisschen schlauer zu machen. Also das fand ich dann doch irgendwie logisch. Aber ja, das war halt so ein bisschen so, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der die Story weiterbringt, also machen wir das mal auf die Wege.
Ja, das Expositorische, also von wegen hier ist der Plot für diese Folge, das geschieht ja an Bord der Galactica, das hat man doch gar nicht erwähnt. Das macht ja quasi Gator mit Dama und Rosalyn. Und parallel dazu haben wir eben nur von Balter an Bord der Zylonischen Base da die Aussage, hey, ich weiß, wo es lang geht, lass mich mal machen. Und dann eben Schnitt zur nächsten Szene und da hat er denen anscheinend schon alles erzählt und sie haben ja schon bereits eine Base da in diesen Nebel geschickt und die ist ja dann entsprechend
also
kaputt gegangen,
mich
infiziert
wundert erstmal, dass sie eine ganze Base da schicken. Weil so ein Riesenschiff gleich, also ich hätte auch erstmal so eine kleine, also jetzt nicht eine Viper, ist vielleicht zu klein, aber so ein kleines Schiffchen erstmal losgeschickt, so ein Scout-Schiff oder so. Also das war erstmal das
die
eine.
Die Zylonen haben Raiders, die Vipers sind
aber ein einzelner Raider ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber also das ist das eine.
Da sitzt dann, ja auch niemand drin, das sind ja auch Lebewesen. Also
ja, stimmt,
ich erinnere mich gerne.
Dann auch nochmal meine Frage, also ich meine, Balder hat ja dann einfach Six oder die Six, die da halt noch am Leben war, umgebracht, indem er sie erwürgt hat. Recht brutale Art und Weise, jemanden umzubringen. Hat er da einfach seine komplette Frustration über die Situation, in der er steckt, geladen, also ist die dann so explodiert, aus ihm raus explodiert oder so? Ist das so eine Affektgeschichte gewesen? So habe ich das zumindest interpretiert. Ja. Aber also, es war irgendwie unerwartet. Also es war so, was, da hat die gerade umgebracht, was?
Ja.
Also das war dann das. Und dann noch zusätzlich, hinterher hat er ja verschwiegen, dass er, also erstens hat er verschwiegen, dass er eine Sonde entdeckt hat, dass er also die Vermutung hat, dass da irgendwie da was im Argen liegt. Hm. Dann hat er aber auch natürlich nicht erzählt, dass er Six umgebracht hat, ist ja klar. Und dann haben wir aber gesehen, dass Six
eine andere
Aufzeichnung hatte,
genau.
Wo er, also sowas, du hattest irgendwie als Stichpunkt so Bodycam-mäßig, also so wirklich, und es ist ja auch aus seiner Perspektive heraus gefilmt, also als hätte er wie so Polizisten so eine Kamera auf der Schulter
oder
so.
Ja, weil ich mich ehrlich gesagt auch gefragt habe, trotzdem ich das jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, woher kommen diese Aufnahmen genau? War er sich nicht bewusst, dass er eine Kamera am Körper trägt? Hatte in dem Schiff, mit dem er da fliegt, mit der Raptor,
oder
waren daran Kameras?
Oder ist das der Beweis, dass er vielleicht doch zylonisch ist, weil vielleicht haben sie einfach auf seinen Stream of Consciousness irgendwie zugegriffen? Naja, egal. Also ich glaube es nicht, aber ich vermute, der hat es einfach nicht gewusst, aus was für Gründen auch immer. Und aber da denke ich mir halt, erstmal hat sie ja dann zumindest gesehen, dass da eine Sonne ist. Das heißt, er erzählt nicht die ganze Wahrheit. Aber das fände ich, und sie guckt ihn ja noch so an, aber sie sagt ja auch
nichts. Das ist total nett von dir gesagt. Er erzählt nicht die ganze Wahrheit, er lügt.
Ja, du weißt ja.
Er lügt über alles.
Gelogen,
er sagt auch,
ich hab nichts
gefunden. Da ist überhaupt nichts. Ist alles dandy, alles fein.
Genau. Nein, aber nicht nur das, sondern wenn sie ja die Aufzeichnung gesehen hat, dann hat sie ja doch aber auch gesehen, dass er die andere Six umgebracht hat.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich denke,
und
das
dann
bekannt.
Fragt man sich jetzt aber auch, warum sagt sie nichts? Und ich meine, wir sehen ja auch in diesem einen Moment, dass ja, also wir haben ja schon mehrfach mitbekommen, dass dieser Zylonische Rat oder also diese Managerriege, sage ich jetzt mal, dass die natürlich untereinander sich nicht versteht, beziehungsweise ganz unterschiedliche Ansichten hat, wie man verfahren soll. Und dass die öfter in Streit geraten. Und zwar in so richtig, also auch in so eine Art von Streit, wo sie gegenseitig auch einfach in den Kopf schießen oder so. Also die sind konfliktbereit, sage ich mal.
Ja.
Und das haben wir hier jetzt auch wieder, dass sie eben darüber diskutieren, was sie denn jetzt machen mit diesem Schiff voller toter oder virusinfizierter Zylonen.
Ja.
Ob sie die halt einfach im Stich lassen, in Anführungszeichen, oder aber sagen, okay, also wir müssen quasi den Arm mit der Infektion abhaken, damit nicht der Rest des Körpers infiziert wird. Und das ist ja auch das, was sie dann beschließen. Sie lassen ja dann quasi auch das Schiff zurück und so. Aber wie das dann halt passiert, dass die am Ende dann einfach da wirklich stehen und sich gegenseitig anschreien, also das ist auch sehr unkoordiniert und man sieht so ein bisschen die Brüche in der vermeintlichen zylonischen Gesellschaft oder Führungsriege.
Ja, und das ehrlich gesagt, das mochte ich immer an diesem Battlestar Galactica Reboot, dass sie sich eben untereinander auch nicht verstehen, dass es da eben auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Also spätestens
aber ich
in dem
fand
Moment,
das so krass, dass das so schnell abgerutscht ist. Also ich habe halt gedacht, die sollten doch...
Das war schon immer da. Ja. Das war schon länger da. Das hatten wir schon in der Folge hier mit Boomer
ich weiß,
und Caprica
also
Six.
Auf New Caprica war es genauso, aber ich meine, auf New Caprica hattest du ja wirklich auch... eine sehr stressige Situation mit der Verwaltung dieses ganzen Camps und so. Ja. Aber hier hätte ich gedacht, in ihrer eigenen Umgebung und so, dass das da alles ein bisschen geschmeidiger läuft, aber offensichtlich ja nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist, also meine Kaffeesatzleserei ist vielleicht ein bisschen mehr als das, ist ja durchaus basierend auf der Erfahrung, dass ich die Serie schon mal gesehen habe, ist, dass die Zylonen diesen wirklich großen Masterplan hatten mit dem Genozid, mit dem Mord an der menschlichen Rasse und gedacht haben, naja, wenn es da ein paar Überlebende gibt, dann werden die relativ mutlos und verbittert und unterwürfig sein, die können wir dann mal eben unterjochen und die quasi so ein bisschen wie Haustiere halten auf New Caprica. Als sich dann so ergibt. Und später dieser ganze Geschichte, als sie gemerkt haben, okay, warte mal, okay, die Menschen kämpfen, die schlagen zurück und die sind uns doch gar nicht so unähnlich und die haben vielleicht doch irgendwie Sachen auf dem Kasten, das raffen wir einfach nicht. Das ist, ich glaube, da hat sich einfach viel, viel getan innerhalb der zylonischen Community in den letzten anderthalb Jahren. Also später dieser New Caprica-Sache, was die eben auch in unterschiedliche Glaubensrichtungen, Denkrichtungen driften lässt. Also ich glaube, die haben mal koordinierter zusammengearbeitet. Ich glaube, die mussten das ja. Man sah ja auch quasi diese Flashback-Episode, als sie da doch gemeinsam da Bäume pflanzten auf Caprica, auf dem Verstrahlten. Und da hat man doch das Gefühl gehabt, okay, wir ziehen alle an einem Strang. Und ich glaube einfach jetzt, anderthalb Jahre später, innerhalb der Serienchronologie, sind die an einem Punkt, wo einige von ihnen eben sagen, nee, weißt du, das war doch nicht so ein richtig cooler Plan. Ich glaube, wir sollten mal andere Dinge ausprobieren.
Ja, sie haben ja dann auch versucht, sie haben den Plan ja auch einmal schon umgeschmissen und gesagt, okay, wir möchten jetzt Freunde mit den Menschen sein. Aber dieser Plan hat ja offensichtlich auch nicht geklappt. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, die driften so ein bisschen ziellos.
Auch die Entscheidung über Bolters Leben, der hängt ja auch immer noch in der Luft. Die sagen ja am Ende zu Beginn der dritten Staffel, ich glaube am Ende von Folge 5, wir haben noch nicht entschieden, ob wir dich am Leben lassen oder nicht. Es steht 3-3. Und so sieht es eben gerade aus, ja.
Ja.
Aber die Szene an Bord dieser Galaktika der Infizierten finde ich alle toll. Die sogenannten Skinjobs, wie es immer so im Fandom heißt, so werden ja die humanoiden Zylonen genannt, wenn die da alle abnippeln und dahin siechen, das ist schon so. Also ich mochte dieses Horrorfilm-Feeling daran, auch wenn die dann so darum betteln, man möge sie doch bitte sterben lassen oder man möge sie erlösen. Das hat mir schon, ich möchte nicht sagen gefallen, das klingt zynisch, aber es war sehr, sehr gruselig und unangenehm und es fühlte sich adäquat eklig an. Zudem hat mich natürlich auch diese ganze infizierte Sondennummer sehr an den ersten Star Trek Film, The Motion Picture, mit Vija.
Genau.
Und das dachte ich, okay, da hat er, ich möchte nicht sagen, bei sich selber geklaut, weil Ron Moore war zu klein, um damals schon für Star Trek zu schreiben, aber sagen wir mal so, in seiner eigenen Vergangenheit, glaube ich, so ein bisschen ideenseitig gewildert.
Ich frage mich halt immer noch, warum Caprica 6 geschwiegen hat. Ja. Aber wir werden sehen, was da noch für Manipulationen und politischen Hintergründe und intrigante Geschichten und so weiter laufen werden. Mhm. Also das hat ja, oder will sie wirklich Bolter schützen? Ich habe bei Caprica 6 übrigens auch immer so ein bisschen das Gefühl, also die ist an dem Punkt, wo sie sagt, und jetzt muss sie es durchziehen, weil wenn sie jetzt Bolter aufgibt, dann war alles, was sie vorher für ihn gemacht hat, inklusive sich gegen ihre eigenen zylonischen Kameraden zu stellen und die umzubringen und so und diese ganze Widerstandsbewegung aufzubauen und was nicht alles, dann wäre das alles umsonst. Deswegen hält sie da an dieser Beziehung fest, obwohl sie eigentlich schon längst weiß, dass die durch ist. Okay, gut, also das war so mehr oder minder das, oder haben wir noch irgendwas, was wichtig war? Ich glaube, das war, die Zylonen sind mehr oder minder abgehakt.
Wir haben das obligatorische Plothole, ich meine, ich finde es lustig, dass eben Bolter anspricht mit den zylonischen 7, warum sehe ich immer nur 7 und denke mir, aber eigentlich siehst du nur 6, weil Dean Stockwell war wohl zu teuer für diese Folge oder konnte gerade nicht,
Caprica 6 auch schon länger nicht mehr gesehen, wo ist der denn eigentlich gewesen, der war wahrscheinlich
den
zu teuer.
Den haben wir zuletzt gesehen bei Exodus Teil 2, also der vorletzten Folge, genau. Caprica 6 entgegnet dann, darüber reden wir nicht und tja. Und ich muss nur eine Sache sagen, die hat mich überrascht, aber vielleicht sollte es das nicht, vielleicht steuern sich wirklich diese Raptors wie heutzutage ganz normal Autos in unserer echten Lebenswelt, aber mich hat es überrascht, dass sich Gareth Bolter einfach so an Bord dieses Transportschiffes setzen kann und das da reinsteuern kann, weil ich dachte, okay, dazu braucht man aber doch schon Kompetenz als Pilot, aber er scheint das mühelos steuern zu können, das Ding, und da auch landen zu können, also Hätte ich ihm nicht zugetraut, ehrlich gesagt.
Haben wir den nicht schon mal fliegen sehen?
Ja.
Ganz am Anfang? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube nicht,
aber
ehrlich
vielleicht,
gesagt.
Nee. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Führerschein. Also du kannst vielleicht rostig sein, weil du schon seit Jahren nicht mehr hinter dem Steuer gesessen hast. Aber wenn du fahren musst, dann kannst du es, so nach dem Motto.
Hut ab an, wäre mein letzter Kommentar zu dem Handlungsstrang, an Jean de Segonzac, den Regisseur, auch für dieses, oder den Editor dieser Folge, auch für dieses assoziative Editing, dieses sehr, was auch nochmal so die Orientierungslosigkeit von Balter veranschaulicht und worüber, glaube ich, man so ein bisschen die Tatsache glattbügelt, dass eben einige Informationen, die wir serviert bekommen, nicht wirklich gut sind, gut erklärt oder nachvollziehbar sind. Also ganz vieles blieb hier offen für mich und ich dachte, ah, okay, darüber reden wir schon wieder? Was ist eigentlich das? Ah, okay, ihr wollt es nicht sagen, aber egal.
Wie gesagt, hatte ich deswegen auch den Eindruck, dass die hier einfach sich so ein bisschen, fast hätte ich was gesagt, aus den Rippen schneiden, sage ich jetzt mal, nett formuliert, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, die schmeißen hier ganz viele Dinge einfach rein, weil es toll klingt, aber haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber du sagst ja, alles hat einen Payoff, deswegen bin ich jetzt leise beruhigt.
Als ich Ron Moore in diesem Podcast-Kommentar vor Publikum über die Produktion, über die Entstehungsgeschichte dieser Folge reden hörte, war ich rückblickend ein bisschen besänftigt, weil ich dachte, es ist krass, dass diese Episode in der Qualität überhaupt existiert. Es gibt nämlich ganz am Ende dieser Vorlesung, dieses Podcast-Kommentars, so eine Nummer, wo dann eine Studentin sich meldet und sagte, ja, aber der Soundmix klingt ja irgendwie noch nicht final, macht ihr das jetzt noch fertig, wann geht ihr auf Sendung? Und er sagt sowas wie, ja, in 4 Tagen. Und dann sagt die Studentin, warte mal, und ihr habt die Folge noch nicht gemischt irgendwie? Also die ist noch nicht final? Nee, wir sitzen gerade dran, wir sind in der Regel so 1-2 Tage vor Ausstrahlung fertig. Und ich dachte, krass, Leute, ey. Ja. Uff, also, dass sie überhaupt in dieser Qualität existiert, das muss wirklich, also das muss alles so auf Kante genäht gewesen sein damals.
Wobei, 1-2 Tage vor Ausstrahlung, das ist schon sehr knapp, aber ich habe jetzt auch festgestellt, bei zumindest 2 meiner Serien, die haben jetzt gerade Pause, aber die ich geguckt habe, da war es aber auch so, dass die in der Woche vorher fertig geworden sind mit dem letzten Editing noch. Und dann dachte ich auch so, wow, das ist aber, finde ich auch schon knapp, ehrlich gesagt.
Ja. Aber das ist eben Genre, das heißt, es gibt auch nochmal visuelle Effekte, es gibt Greenscreen-Aufnahmen, es gibt ja auch irgendwie, glaube ich, einen anspruchsvolleren Soundmix als jetzt bei Dramaserien. Aber das stimmt schon. Und man muss eben mal sagen, 2006 ist nicht 2026. Also ich glaube einfach, die Korrekturschlaufen, die haben einfach ein bisschen länger gedauert. Ich meine, klar gab es schon damals digitales Editing und die haben ja auch auf digital gedreht. Aber also ich dachte schon, das ist sportlich, ehrlich gesagt. Also wenn es dann hieß, so ja, wir haben im Grunde doch gar nicht alle Dialoge da reingeschnitten, reingemischt, so wie es final sein sollte, weil er eben auch sagte, ja, die Musik ist auch noch ein Temp-Track, Bear McQuarrie irgendwie feilt doch gerade so am Score, dachte ich, okay, krass.
Das ist aber wirklich, ja. Übrigens, dieser Klavierscore, den fand ich überraschend, aber gut.
Ja.
Also das war so, ach guck, interessant. Weil so Klavier hatten wir, glaube ich, so, also reines Klavier hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Ja,
das ist cool, ne? Fand ich auch. Wir gehen jetzt zu einem Handlungsstrang, der ist fast komplett, ich glaube, komplett losgelöst von dem, was wir hier anderswo sehen, nämlich an Bord der zylonischen Base-Star. Und der füllt dann so, sag ich mal, die zweiten 20 Minuten dieser Folge bevor wir zu einem Cliffhanger-Ende kommen, das auch nochmal so losgelöst vom Rest steht. Aber jetzt zum zweiten großen und Handlungsstrang, nämlich zwischen dem militärischen Personal, das monatelang auf New Caprica ausgeharrt hat, und der Flotte, die geflohen ist, gibt es tiefe Ressentiments. Colonel Ty und Kara Thrace vergiften mit ihrer bitteren Haltung die Stimmung. Admiral Adama greift schließlich durch, er entlässt Kara aus dem Dienst und verlangt von Ty, seine Aufgaben ruhen zu lassen, bis er wieder nüchtern ist. Punkt. Dazwischen gibt es noch so kleine Episödchen wie Ty trinkt und Kara trifft wieder mit Casey aufeinander 2-mal. Und die gehen sehr unterschiedlich um mit dieser Ansage von der Daba.
Entschuldigung bitte, aber das ist, also was ist das für eine schlechte Personalführung? What the fuck? Normalerweise war doch Adama, also ich hatte immer das Gefühl, dass Adama doch versucht, kompetent, rücksichtsvoll und gut mit seinen Leuten auch umzugehen. Und die Art und Weise, wie er mit Ty und Kara umgeht, finde ich einfach nur unmöglich.
Ja, tatsächlich.
Also Ich finde es wirklich, weil die sind traumatisiert. Die haben, der eine hat seine Ehefrau von, ich weiß nicht, 35 Jahren oder was verloren. Dass Kara definitiv auch traumatisiert ist, was auch immer es jetzt sie erlebt hat, das weiß ja Adama nicht. Das sieht man. Und ich meine, er weiß zumindest auch, dass beide wochenlang, wenn nicht monatelang, in Zylonicher Einzelhaft waren. Hm. Und was da dann passiert ist, dass da mehr passiert ist als nur die Tatsache, dass sie da in der Zelle rumsaßen, sieht man ja schon daran, dass Tai einfach ein Auge verloren hat. Hm. Das heißt, offensichtlich sind sie auch gefoltert worden und dass dann Adama einfach so hinkommt und sagt, okay, du bist entlassen und du seh zu, dass du aufhörst zu trinken und erschieß mich und so. Also diese ganze, das hatte so ein bisschen was, finde ich, von so, so eine Cowboy-Mentalität, weißt du, so nach dem Motto High Noon irgendwie. Also ich fand's wirklich richtig doof und es las sich für mich so ein bisschen out of character. Und also was für mich funktioniert hat womit ich mir jetzt so ein bisschen auch erkläre, ist, wir wissen, Adamas Priorität ist immer das Schiff und die Personen auf dem Schiff.
Ja.
Und wir haben auch schon mitbekommen, dass er sich nicht fürchtet, harte Entscheidungen zu treffen und die durchzuziehen, wenn es um die um das Schiff geht, also oder um die Leute auf dem Schiff.
Mhm.
Das bedeutet, wenn er braucht eine funktionierende Crew mit einem, also die Maschine muss geölt bleiben und funktionieren, ohne dass irgendwie Sand ins Getriebe kommt. Und Tai und Kara sind sozusagen der buchstäbliche Sand. So.
Ja.
Und deswegen müssen die, muss der Sand beseitigt werden. Das verstehe ich. Also diese Rücksichtslosigkeit, die verstehe ich. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass Adama sich so unmöglich verhält und also mir gefiel das gar nicht.
Okay, ich möchte nicht sagen, darüber können wir streiten, weil ich glaube, so starke Gefühle habe ich nicht dafür. Ich muss sagen, mich hat es auch erstmal so ein bisschen irritiert, die Härte. Ich glaube, vor allem eben der Moment, als er seine Knarre auf den Tisch legt und sagt, hier, erschieß mich.
Ehrlich.
Ich gehe davon aus und ich gehe davon aus, dass eben auch die Autoren und der Writers Room dieser Serie davon ausgeht, dass nicht wirklich ein Mensch in den Publikums, in den Zuschauerrängen hier sagt, oh, Tai wird jetzt wirklich eine Dame erschießen. Und ich glaube, damit spielt auch mit der Idee, spielt auch diese Folge nicht. Also wir sehen dann zwar, wie Tai die Pistole in die Hand nimmt, aber es gibt keinen wirklichen, keinen Spannungsmoment, der wirklich anteasert, so von wegen, oh, er schießt den jetzt wirklich. Ich glaube, da ist klar, dass es nicht passiert.
Tai nimmt die Waffe in die Hand, aber er lädt sie ja
es,
gleich.
es wirkt, was ist das Wort, overwritten? Es wirkt so ein bisschen zu stark, dramatisch zugespitzt, so einfach ein zu over the top, selbst für eine Serie, die das Melodrama liebt wie Battlestar. Ich finde, Edward James Olmos trägt die Szene, weil er das gut transportieren kann, und die sehr innige Beziehung und Tai und Kara sind eben die beiden Personen innerhalb seines Stabs, zu denen er eben die stärkste persönliche Bindung hat, außer eben zu seinem eigenen Sohn. Die macht das für mich okay oder nachvollziehbar.
Ja, aber genau das macht
es
für mich
tatsächlich
umso
schlimmer.
Weil er von
den beiden am meisten eben enttäuscht ist. Ja, aber die zersetzen ja seine Crew, die Stimmung.
Ja, aber ich finde, da kann man mit denen doch reden. Aber
ich glaube, das hat er versucht.
Gleich zu entlassen, dann gleich zu sagen, du bist rausgeschmissen und du bist irgendwie, du kriegst quasi Hausarrest.
Aber
das war so, what?
Die Gespräche wird es gegeben haben. Es ist ja Zeit vergangen. Wir sehen ja auch den durchtrainierten Lee am Anfang der Folge. Und wir müssen davon ausgehen, dass da eben Wochen wieder ins Land gezogen sind. Also.
Ja, also ich weiß, das ist ja aber tatsächlich nicht gut erzählt worden. Weil den Eindruck, den hat man halt einfach nicht gehabt. Man hat einfach nur den Eindruck gehabt, dass jetzt, keine Ahnung, vielleicht 4, 6 Wochen ins Land gegangen sind. Und er hat jetzt einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. und das sind einfach so, keine Ahnung, irgendwie Dornen in seinem Fleisch und dann weg damit, ja. Und da dachte ich mir auch so, und gerade weil er diese persönlichen Beziehungen hat, gerade deswegen habe ich mir mehr erwartet.
Okay.
Vor allen Dingen, weil wir ihn ja auch schon tatsächlich so haben handeln sehen, dass er sich die Leute ins Büro holt, dass er mit denen redet. Ich meine, wir haben es beim Chief ja auch gesehen in der ersten Staffel, als er dieses Gespräch mit dem Chief hatte und so. Also ich meine, und da, warum kriegen andere diesen Freiraum, diesen Spielraum und werden an der langen Leine gehalten? Und die zwei Menschen, die ihm mit seinem Sohn am wichtigsten auf diesem Schiff sind.
Ich muss dich aber fragen, wen meinst du denn? Andere kriegen diesen Freiraum. Ich sehe da
niemanden. Naja, also wenn wir das jetzt vergleichen zum Beispiel mit der Situation von, als der Chief ja Schluss gemacht hat mit
Sharon
und dann ja auch noch Und war das nicht, oder war das die andere Situation, wo der Chief verantwortlich war oder sich verantwortlich gefühlt hat für den Tod von. Auf jeden Fall hat er doch dieses Gespräch mit dem Chief in ja. der, irgendwo in der ersten Staffel, ja, wo er ihm ja auch gesagt hat, also so und so ist die Situation und du musst da jetzt mit zurechtkommen und das ist halt quasi das Leid, das wir tragen, wenn wir führen und so weiter. Und ihm hat er ja offensichtlich, diesen, wie sagt man, nicht Freiraum, ist das falsche Wort, aber ihm hat er sozusagen diesen Spielraum gegeben und die Chance, dass er wieder zurückgeht an seinen Posten und versucht, es besser zu machen. Hm. Und diesen Generosität oder wie auch immer, gibt er ja offensichtlich Gnade, Großzügigkeit gegenüber Kara und Ty hat er ja offensichtlich nicht.
Oh, ich finde ehrlich gesagt, also ich das ist total patzig, aber ich glaube, du stellst dir gerade so ein bisschen Äpfel-Birnen-Vergleich an. Das ist eine völlig andere Situation gewesen damals und das persönliche Verhältnis zum Chief ein ganz anderes, nämlich kaum vorhanden.
Ja eben, aber aus dem Grund erwarte ich mir, dass er gerade gegenüber diesen beiden dann
ich
doch
ich möchte das auch nicht rechtfertigen. Ich saß auch nicht daneben und dachte, fuck yeah oder so. Das möchte ich jetzt auch mitnichten sagen. Das ist nicht mein Eindruck gewesen. Ich glaube schon, es ist ihm höchst unangenehm, dass er das tun muss, aber ich verstehe eben, dass er sich auch das deswegen rausnimmt, dieses Verhalten, weil er eben diese persönliche Bindung hat und weiß, das hält diese Beziehung aus. Und man muss eben sagen, gerade mit Kara und noch mehr mit Ty, ist er wirklich schon komplett durch die Scheiße gegangen. Die kennen sich seit Jahrzehnten. Er hat ihn quasi wahrscheinlich x-mal versucht, aus dem Alkoholismus rauszuholen. Die haben sich gegenseitig den Arsch gerettet, wahrscheinlich im aktiven Dienst, wie auch hier irgendwie in irgendwelchen strategischen Positionen. Also, dass er dann auch das Recht hat, in so einer Lebenssituation mit so einem Menschen, den er so ähnlich kennt, zu sagen so, get your shit together oder irgendwie, ich schmeiß dich raus, da verstehe ich. Ich glaube, dieser eine Satz, der hat mich ein bisschen angezeigt zu Kara, mit dem, ich habe dich immer als meine Tochter betrachtet, das ist vorbei. Da muss ich sagen, das ging mir auch so ein Stückchen zu weit, wo ich dann dachte so, das ist...
Ehrlich gesagt, fand ich unmöglich.
Davon erholt man sich nicht.
Da habe ich mich wirklich richtig geärgert.
Aber der Rest ging für mich klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Also jetzt fängt hier einer an, Rasen zu mähen, ich fasse es nicht, aber okay.
Es ist okay.
Ja, aber das fand ich tatsächlich auch, also einfach dieses komplette, ja, nee, also wie gesagt, Verneinen der vorherigen emotionalen Anbindung.
Ach, das ist
Anbindung.
Ja aber doch nicht, nein. Also ich glaube, er kennt das natürlich an.
Das ist jetzt vorbei, also dieses einfach so, dieses kalt, ganz kaltschnäuzige und so, fand
aber
das wirklich unmöglich.
Sind wir nicht, inklusive uns beiden, in unseren eigenen Leben nicht am meisten auch immer von den Menschen enttäuscht, die uns am nächsten sind? Ehrlich gesagt, wenn irgendein Arbeitskollege oder meine Chefin mich hängen lässt, denke ich mir, ja komm ey, fuck off, da mache ich es eben selber oder morgen ist ein neuer Tag und dann verstehen wir uns schon wieder. Mir bricht dann aber regelmäßig das Herz, wenn eben Leute mich, sag ich mal, enttäuschen, die ich schon Jahre oder Jahrzehnte lang kenne und denke, ach, das hätte ich jetzt aber nicht von dir erwartet. Und ich glaube, ehrlich gesagt,
aber dann sagst du dich von denen doch nicht los.
Ich glaube, das ist eine tiefe Erschütterung in Adabas Vertrauensverhältnis zu Kara und Saul, dass die eben quasi hier die ganze Besatzung zersetzen mit ihren toxischen Gedanken. Gut, und sich da in diese Messe setzen und den ganzen Tag saufen und nur miese Sprüche absetzen, inklusive gegen ihre eigenen Kollegen, wie zum Beispiel Sharon, die von anderen gefeiert wird und, ah, wir nennen dich jetzt Athena, rufen am Athena, ja, holla, holla die Waldfee. Und die sitzen daneben und sagen so, fuck, fuck, oh, fuck, 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 Silent Lover hier und da und Ty macht seinen Job nicht und bitcht dann aber über Hilo rum, dass ihm jetzt er quasi ihm die Kompetenz und Autorität wegnimmt. Also ich finde schon, das ist, die richten richtig Schaden an und ich glaube, wenn Adama den nicht rund macht, dann kommen die da auch nicht mehr raus. Das war meine Deutung der Dinge. Es will nicht heißen, dass ich mit jeder Ansage zufrieden war, aber ich glaube, Härte war echt bitter nötig.
Ja, und ich finde, dass er zu hart reagiert auf einer emotionalen Ebene gegenüber Leuten, wo er überhaupt gar nicht drauf Rücksicht nimmt, dass die wirklich richtig krass traumatisiert sind. Also, dass er halt er stellt halt, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich fand es trotzdem ein bisschen krass irgendwie, er stellt halt alles über seine Karriere, also Familie ist dem dann auch scheißegal und emotionale Anknüpfung und so weiter. Ich weiß, ich finde das ganz schwierig.
Er stellt alles über seine Karriere? Ich glaube, er stellt alles...
Nein, über seine Familie.
Ach so.
Seine Karriere über seine Familie. Ja. Also das Schiff hat doch Priorität, der ist doch verheiratet mit seinem Schiff, wie übrigens fast jeder guter Captain
oder
Commander oder wie auch immer. Er
ist dem Überleben der gesamten Flotte verpflichtet. Ich sehe das schon, also ich sehe schon, dass er da höheren Idealen dient und zwar, dass er einfach die Menschen am Leben halten will, ehrlich gesagt. Und dazu gehört eben, dass er einen ein Second in Command hat, einen ersten Offizier, der ihm eben treu zur Seite steht, und eine Chefpilotin, die eben ihren Job ordentlich macht und die nicht den ganzen Tag in der Messe rumsitzen und sich zuschütten und sagen, alles scheiße.
Also ich glaube immer erst nach dem Fliegen. Aber ja, also das ist ja das, was ich meinte mit, für ihn muss halt einfach die Maschine Galactica, das muss halt alles funktionieren, und das tut dem stellt er halt alles unter, ohne eben Rücksicht darauf zu nehmen, wie gesagt, dass meines Erachtens nach die so traumatisiert sind, dass die eigentlich gar nicht mehr zurechnungsfähig sind. Nichtsdestotrotz fand ich also gut. Kara ist komplett rausgeschmissen, das fand ich zu harsch, aber okay. Aber das Tai, ich hatte das auch mit Tai irgendwie anders verstanden, glaube ich, als du. Also du hast ja dann gesagt, er hat ja dann gesagt, du wirst mich nie mehr wiedersehen.
Der und alte ich Tai hatte das existiert so verstanden, nicht mehr, ja, du siehst mich nicht
mehr. Ja, aber ich hatte das so verstanden, dass er dann quasi, also ich hatte gedacht, er zieht sich komplett zurück, geht sogar vielleicht auf ein anderes Schiff und oder gründet jetzt seine eigene Widerstandsbewegung oder sowas. Also dass der komplett raus ist aus dem Militär.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Aber, ach so, okay, gut. Ach so, okay, na gut, dann. Ja, weil du eben, weil eben auch kurz fiel, dass vielleicht das ja auch einfach nur darum geht, dass Tai wieder nüchtern wird und dann einfach wieder zurück in seine Rolle schlüpfen kann. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein.
Ich glaube auch nicht. Ich war doch ein bisschen unsicher diesbezüglich, als die Folge fast endete, aber spätestens in dem Moment, in dem wir dann eben Tai in seinem Quartier sehen, wie er sich schon noch eine Flasche Schnappes reinkippt, dachte ich mir, okay, ja, er meint es wirklich
so. Ich habe mich gefragt, wo er den Alkohol her hat.
Also, ja, Wahnsinn, weil, ne? Diese Menge an Alkohol. Also,
nein, ich meinte, wir wissen ja, dass die ihren eigenen Alkohol brennen, und das hat man ja gesehen beim Kartenspiel, dass die ja diese Moonshine-Gläser da hatten, ja, weißt du, wo wir so wie aus Süd, wie man das aus den Südstaaten kennt, weißt du, so dieses, wir haben das da drin gebraut und so. Das war verständlich, aber ich meine, Tai hat ja da wirklich richtige Flaschen, so richtig.
Ja, genau.
Storeboard, so, ja.
Ja, ja. Ich hatte auch den Gedanken, ich dachte, also dafür, dass es dass so Wasserknappheit über anderthalb Staffeln lang ein Thema war, haben die ganz schön viel Alkohol zu saufen. Und genau, mittlerweile nicht nur selbst gebraten, sondern anscheinend auch welchen aus dem Supermarkt. Aber
ja, vielleicht war ja auf dem anderen Schiff war ja vielleicht ganz, ganz viel.
Oder er füllt sich alte Flaschen einfach wieder auf mit dem Zeug, damit es ein bisschen, weiß ich nicht, edler wirkt. Ich bin mir auch nicht sicher. Hatte ich denn dieser Moment, diese späte Versöhnung zwischen Kara und Casey, der Tochter, die nicht ihre ist, der angenommene Tochter und der Mutter von Casey, ein bisschen wieder versöhnt mit dieser Storyline? Oder war das dann auch so zu too little too late?
Ja, also ich meine, ja, nein, das hat mich schon ein bisschen versöhnt.
Oder war
es
egal, dafür, ist auch total okay.
Ja, ne? Dass sie dafür sich halt einfach so einen Schlusspunkt setzt. Ich fand ehrlich gesagt, ihre Entgegnung der Mutter gegenüber, dass sie sagt, ich brauche keine zweijährige Freundin.
Ja.
Und ich dachte so, das fand ich gut, ehrlich, fand ich guten Satz.
Ja,
ich meine, sie hat ja dann auch, sie hat ja ihre Haare komplett abgeschnitten und steht da jetzt wieder in, übrigens auch in Uniform, nicht mehr in ihrem Lotta-Aufzug und so, steht ja dann da eben und umarmt Casey und setzt da für sich einen Schlusspunkt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt versucht, eben wieder einen verantwortungsbewusste, wie sagt man, Pilotin. Angestellte sozusagen, zu sein. Und aber dass sie auch wieder diese kurzen Haare hat, ich meine, man hat ja das Gefühl, sie will sich wieder zu dem machen, wie sie vorher war, vor dem ganzen Trauma. Auch optisch. Und deswegen, also ob das alles so einfach geht. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen so, wir haben ja schon gesagt, dass einfach auch die jetzt, da sie ja wieder, also sie sind also wieder auf dem Schiff, das Kapitel New Caprica ist quasi schiefgegangen und also es ist alles irgendwie wieder back to basic, oder? Also ich meine, wir haben jetzt Kara, die wieder so aussieht wie in Staffel 1.
Genau.
Und wir haben dann natürlich auch Lee, der plötzlich wieder rank, schlank und muskulös ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, er ist nicht einfach nur schlank, er ist halt total mit Megabody.
Ja. Und also, und was mich da echt geärgert hat, wir haben ja schon über Fatshaming und sowas gesprochen, und ich meine, gut, das ist nochmal ein bisschen andere Zeit, wo das offensichtlich nicht so ein Ding war im Fernsehen, aber was mich halt echt geärgert hat, war dieser Satz, lass mich das nie mehr, was er gesagt, lass mich das nie mehr quasi werden oder so, und ich dachte so, das hat mich aufgeregt, als ob das Problem gewesen wäre, ja, weil das war nicht das Problem, das war ein Symptom in seinem Fall von einem grundsätzlichen Problem, das aber ganz woanders liegt. Die Tatsache, dass er dick war, war nicht das Problem.
Ja.
Und das wird aber zum Problem gemacht. So, aber okay, das ist, ja.
Ach, solche Sachen hat immer so ein Geschmäckle. Ich finde generell, also ich glaube, Hollywood, natürlich jetzt hier in dem Fall Hollywood abgespeckt, weil das wird ja überwiegend in Kanada produziert, hat, ich glaube, ein sehr ungesundes Verhältnis zu dicken Körpern, Konsum
ja,
von Fastfood und dergleichen.
Ja, ja.
Ich habe die Tage noch für einen anderen Podcast, den ich mache, Spielfilmen, Hollow Man wiedergesehen von Paul Verhoeven. Und ein Running Gag ist eben, dass Kevin Bacon darin immer Twinkies isst und eben da des Öfteren referenziert wird, auch auf der Dialogspur. Das ist ja so ungesund, was er da in sich reinstopft. Und denke mir, ja, aber Kevin Bacon ist immer noch ein schlanker, sportlicher Hollywood-Star und du kannst mir nicht erzählen, dass er sich ausschließlich von Twinkies und Milchshakes ernährt. aber deswegen, also ich glaube, grundsätzlich gibt es einfach ein ungesundes Verhältnis und ich fand auch, das hatte ein Geschmäckle, dieser Moment. Ich sag mal so, auch da bin ich in letzter Konsequenz wieder ein bisschen gnädiger, weil ich eben aus der Produktionsgeschichte, Ron Moore erzählt das auch in seinem Podcast-Kommentar, gehört habe, dass die Alternative gewesen wäre, dass man daraus eine Running Storyline über mehrere Episoden hätte machen können.
Ah,
zum
Zweiten,
sie hätten eben quasi den Verlauf der dritten Staffel skizziert und es wäre in jeder, in jeder verdammten Episode wären so 2 Minuten drin gewesen, wo es eben um Lee gegangen wäre und darum, dass er Gewicht verlieren muss. Und er meinte irgendwann, dass sie im Writers Room gesessen hätten gesagt, oh, sind diese Folgen doof, ey. Keiner will diese Folgen sehen, diese Momente sehen in jeder verdammten Folge bis zum Season Break, bis zum Mid-Season Break. Lass uns einfach eine Folge, eine Episode, eine Szene hier reinschneiden, wo einfach Hilo und Lee sagen, hey, ist ja wieder alles beim Alten. Und das ist eben diese Szene. Aber ich gebe dir komplett recht. Ich finde auch auf der Dialogseitig, es hat einen Geschmäckle, ja. Ich fand es auch nicht gut.
Übrigens, ich habe mir eigentlich erwartet, in der Auseinandersetzung, als ja dann Aldama ja noch irgendwie meinte zu Kara, du warst für eine Tochter, du warst mal wie eine Tochter für mich, aber jetzt nicht mehr. Da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass von Kara der Satz kommt, ja, offensichtlich hast du ja eine Ersatztochter gefunden, mit Bezug auf Leute, Name.
Sharon, ja.
Also ehrlich, heute Kurzzeitgedächtnis ist ganz schlimm gerade. Gut, dass ich noch weiß, wie ich heiße. Aber ja, genau. Also und offensichtlich, also dass da noch irgend so ein ganz bitterer Kommentar kommt zu Sharon, aber das kam dann nicht. Also das haben sie sich dann verkniffen. Aber ja, dachte ich so, das hätte so schön gepasst hier an dieser Stelle.
Also gerade Hilo und Sharon kriegen eine Menge ab in dieser Folge, rein auf der Tonspur, also rhetorisch an Flüchen. Hilo wird ja rechts und links runtergemacht, vor allem von Tai, Silent Lover und so weiter. Und das ist, er steht eben auch im, ich sage mal so, ich glaube deswegen, er steht eben so im krassen Bruch mit dem, wie sich der Rest der Flotte, aber vor allem eben des militärischen Personals da charakterlich, figürlich entwickelt hat. Wir sehen eben, es gibt eine weitgehende Akzeptanz und auch Harmonie. Und ich glaube, gerade nach den Leiden der vergangenen Monate da auf New Caprica, eben einen unbedingten Willen zum Zusammenhalt, dem Gedanken, gemeinsam ist man stärker. Und im krassen Bruch, im Widerspruch stehen eben dazu so Tai und Kara, die den ganzen Tag nur da sitzen und sagen, ah, ich will, dass wir uns alle wieder hassen und die Zylonen hassen und das muss alles furchtbar. Also, und ich glaube, das war so der Ausgangspunkt, weswegen man dann von Seiten der Autoren oder in dem Fall hier von Anne Coffel-Saunders, der Autorin, gesagt hat, wir machen diese Adama-Szene. Ich möchte das alles nicht rechtfertigen. Ich finde, dein Eindruck ist für mich nachvollziehbar, aber das ist eben, man merkt eben schon, die wollen alle eigentlich, dass es, wie du es auch vorhin beschrieben hast, so richtig back to normal, back to basics geht, wie es eben vorher war. Lee ist wieder fit, Tai und Kelly reparieren Raumschiffe, alles wieder beim Alten, die alten Leute stehen wieder auf der Brücke, Gator ist wieder im aktiven Dienst, alles so wie früher. Und da passt eben Kara und Tai passen dann nicht rein.
Ich fand aber tatsächlich also mehrere Dinge. Also erstens war ich überrascht davon, dass die anderen Piloten so positiv auf Sharon reagiert haben. Also sie hat sich ja offensichtlich etabliert, aber dass die Tatsache, dass sie Zylonin ist, da irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Weil wir haben ja am Anfang mitbekommen, dass die Piloten auch ziemlich rassistisch ihr gegenüber waren. Und dass da jetzt plötzlich diese Lage sich einmal komplett gedreht hat, das fand ich überraschend. Das ging mir ehrlich gesagt ein bisschen schnell, aber okay.
Wir haben einen kleinen Zeitsprung zwischen der letzten und dieser Folge.
Ja, schon, aber ich war trotzdem überrascht, dass das doch dann so gut funktioniert. Dann frage ich mich, warum sitzen, also Hilo und Sharon überhaupt da in der Pilotenlounge, weil sie ist ja keine Pilotin, aber okay.
Doch, sie ist Pilotin.
Ist sie offiziell Pilotin?
Ja,
sie ist offiziell
natürlich
Teil der Armee, aber
sie ist Pilotin.
Ach so, okay, gut, dann nehme ich alles zurück. Dann fand ich es ja grundsätzlich aber gut, dass Kara und Tai, auch wenn die natürlich voller ungelöstem Trauma und Hass sind. Mhm. Fand ich aber gut, dass einfach diese Kluft gezeigt wurde, weil ich finde, die steht aber auch stellvertretend für eben ganz viele von New Caprica. Also da wird ja die Kluft aufgemacht zwischen New Caprica und dem Schiff auch, weil ja eben gesagt wird, ja, und während wir halt im Gefängnis saßen und gefoltert wurden oder unsere Kameraden einfach gestorben sind oder halt Selbstmordattentate begangen haben, weil sie so verzweifelt waren, aus dieser Situation rauszukommen, habt ihr hier oben irgendwie auf dem Schiff gesessen, habt euch den Bauch vollgeschlagen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, ja. Mhm. Also, und ich finde, das ist eine Kluft zwischen den Gruppen, also zwischen den einfach Erlebnissen auch, die mir ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so richtig, also erzähltechnisch so gar nicht so richtig irgendwie also thematisiert worden ist. Deswegen fand ich es gut, dass wir das hier gezeigt bekamen. Also ich hätte mir gewünscht, das noch ein bisschen ausgeweitet zu sehen, nicht nur auf Ty und Kara. Ich meine, wir haben jetzt die beiden gesehen, weil die für uns bekannte Figuren sind und auch mit in der Hauptschauspielriege, denen wir immer begegnen. Mhm. Aber ich hätte mir gewünscht, das zum Beispiel auch in Auseinandersetzung zu sehen, zum Beispiel von den Geretteten, weil wir haben ja gesehen, dass da jetzt so eine Art Zeltlager im Grunde aufgeschlagen wurde.
Genau,
auf der Galaktika.
Die haben weniger Schiffe, weil eben auch durch die nukleare Explosion in der zweiten Staffel einige zerstört wurden. Das heißt, auch auf den Militärschiffen wie der Battlestar Galactica sind es eben auch Zivilisten, genau, in so einem Lager.
Genau. Und also das ist
und die blockieren auch die Duschen und die Klos, wird ja auch gemeckert.
Ja, aber auch eine unhaltbare Situation an sich. Also ich meine, es ist ja nichts anderes als vorher auf New Caprica auch, nur noch schlimmer. Also da, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht dann gesagt hat, ich wünschte, wir wären wieder auf New Caprica. Da hatte ich wenigstens ein eigenes Zelt oder so, weißt du, so nach dem Motto. Aber nichtsdestotrotz, und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass wir da vielleicht noch eine Szene gekriegt hätten, wo dann eben vielleicht die Leute aneinander geraten, weil eben zu wenig Platz, zu wenig Essen, keine Duschen, was auch immer. Ja? Mhm. Also, dass diese Kluft einfach noch mal gezeigt wird, weil das ist auch was ja nicht einfach so weggeht, sondern es bleibt ja einfach und es bleibt auch ein Problem. Also das wird mir zu wenig thematisiert. Ich finde das, deswegen fand ich es ganz gut, dass wir es zumindest in Form von Kara und Ty hatten. Mhm. Nur wird es halt jetzt einfach nur auf Hass runter reduziert und das fand ich dann ein bisschen schade. Also da hätte man mehr draus machen können auch.
Ja. Ja. Ich habe dazu ein bisschen, ich finde das ein komplett legitimer Kritikpunkt, oder sage ich mal, ist jetzt keine wirkliche handfeste Kritik, sondern eher noch eher der Wunsch, dass man das hätte vielleicht ein bisschen anders geregelt. Ich finde es gut, dass es überhaupt thematisiert wird, weil ich glaube, 9 von 10 Sci-Fi-Serien, Genreserien hätten gesagt, wir machen gar kein Thema daraus. Ja, das ist jetzt eben einfach so, wir sind gerettet, juhu, lass uns nicht weiter drüber reden. Dass das Trauma eben nicht nur der beiden von Ty und Kara und andere Figuren thematisiert wird, sondern eben auch die Tatsache, dass eben alle gerade wirklich an der Situation zu knabbern haben und mit Einschränkungen leben müssen, finde ich schon mal gut. Dass es eben nur so weit geht und nicht bis in letzte Konsequenz man dann eben auch wirklich sieht, oh, es gibt halt Aufstände auf der Galaktik und Leute revoltieren und gehen sich mit einem Messer an die Kugel, weil sie gerade beide aufs Klo müssen. Das verstehe ich, dass man da irgendwie nicht so weit geht. Vielleicht mangelt es auch an Budget und einfach an Zeit, um das zu zeigen. Aber ja, ich höre dich, ja. Ich finde gut, dass es überhaupt thematisiert wird. Aber natürlich ist es so runtergedampft auf diese zwei Figuren. Und das macht es ein bisschen intensiv, ein bisschen hart, ein bisschen unausgewogen fühlt sich das an. Ich gebe dir da auch schon recht, weil du hast natürlich, ich gebe dir natürlich auch vollkommen recht, in der Gänsefüßchen-echten Welt würde natürlich dieser Hass und diese Spannung, die da brodeln, sich auf mehr Leute ausweiten als nur diese zwei Kernfiguren, sondern wahrscheinlich auf hunderte weitere. Oder auf die Hälfte der Leute, die da in dieser Messe sitzen, in dieser Bar.
Ja. Ich hatte noch irgendeinen Punkt, den habe ich jetzt leider vergessen. Mm. Aber wie meine Mutter mal zu sagen pflegte, wenn es wichtig war, fällt es dir wieder ein. Also mal gucken, ob es mir noch einfällt. Aber so grundsätzlich, also das war so ein paar Dinge und
Ich mochte den Beat am Ende da mit Casey, diese kleine Versöhnung. Ist keine große Szene, aber dass es hier gibt, ist gut. Ja. Ich mochte aber auch noch viel lieber, da hast du vollkommen recht, da bin ich ja komplett bei dir, diesen kleinen Dialog mit irgendwie, ich brauche keine 2-jährige Freundin, weil ich dachte, das ist auch so typisch und so gut getroffen für die Figur, weil das, ich glaube, das ist so genau die impulsive Reaktion, die sie zeigen würde auf sowas, weil sie ist eben auch eine wirklich betont unsentimentale Figur, Kara.
Ja, aber sie hat ja auch eigentlich keine Freunde. Also und die Freunde, die sie hatte, die hat sie jetzt quasi vor den Kopf gestoßen, also die sind auch nicht mehr da. Mhm. Deswegen eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, dass die einzige Freundin, in Anführungszeichen, die da noch zur Verfügung steht, ein 2-jähriges Mädchen ist. Aber okay. mich hat so ein bisschen gewundert, dass die Mutter irgendwie gar nicht, also die hat dann wahrscheinlich wie gesagt, jedes Wort kostet wahrscheinlich extra Geld, aber dass sie dann am Ende gar nichts mehr gesagt hat, als sie dann ihre Tochter irgendwie also am Ende noch umarmt hat. Aber das war nochmal ein netter Schlusspunkt, das ist schon richtig. Ja, ich musste nur ein bisschen schmunzeln. Das ist mir noch eingefallen, als sich Lee Adama auf die Waage stellt. Und ich dachte so, oh, wir sind im wie viel Jahrhunderte, Jahrtausende, wie auch immer in der Zukunft, aber wir haben immer noch diese mechanischen Wagen, weißt du, diese mit dem Gewicht, die von 1910 so.
Ja.
Das sind ja die genauesten Wagen wohl, aber trotzdem. Ich dachte so, ah, okay.
Hm. Das ist ja auch eine Retro-Zukunft.
Gut, aber du wolltest sagen, Kara oder beziehungsweise
Ach so, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es, dass man hieran sieht, wie früh sich Katie Sackhoff noch in ihrer eigenen Schauspiel- oder Star-Karriere befand, dass sie tatsächlich zugestimmt hat, sich für diese finale Szene da oder fast letzte Szene mit ihr vorm Spiegel die eigenen Haare abzuschneiden.
Ah, okay.
Also das ist keine Perücke. Nein, nein. Okay, also er meinte auch Ron Moore und er meinte zwischen ihr und David Icke und den anderen an der Produktion beteiligt und ihr hätte es auch lange Gespräche gegeben und sie wollte es gerne rauszögern, so lange wie möglich, aber er hat gesagt, sie muss sich die Haare abschneiden. Relativ früh in der Staffel. Und sie sagte da wohl, ja, wenn schon, denn schon, dann lass es auch bei der eigenen sein. Und hat wohl tatsächlich.
Da sieht man aber auch, wie viel Zeit dann tatsächlich zwischen den Folgen gelegen hat. Ja. Weil sie hat ja dann offensichtlich zwischen der einen Schlussfolge und der neuen einsetzenden Staffel dann ihre Haare wachsen lassen. Ja. Also das war ja dann, ja, krass. Ja, cool. Und also und mir ist übrigens noch eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, nur mal ganz kurz, ich meine, das wird nicht thematisiert und das ist hier wohl auch nicht wichtig, aber ganz kurz mal Shoutout, dass Kelly und Tyrol, also dass Kelly auch wieder arbeitet,
ja.
Dass es also gar kein Thema ist, ja, die Frau kann ein Kind haben, aber ist trotzdem mit ihrem, also ja. immer noch am Arbeiten und auch, steigt auch wieder ein in die Arbeit, ohne dass das ein Problem ist. Also wo auch immer dieses Kind jetzt betreut wird, aber offensichtlich ist das kein Ding. Und das fand ich gut.
Wir haben noch einen letzten Beat vor dem Abspann und zwar fliegen Racetrack und die neu Athena getaufte Sharon Agathon Richtung Nebel, Löwennebel oder wie der Lion Nebula wieder genannt wird, keine Ahnung, ja, Löwenkopfnebel. Und dieser Nebel, da soll ja der nächste Schritt darin quasi versteckt sein. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt haben, auf dem Weg zur Erde, also der nächste Hinweis quasi. Und beim Erkundungsflug dorthin zu diesem Nebel stoßen Sharon, Athena Agathon und Racetrack auf eine zylonische Base Star, auf die zylonische Base Star, deren Bord eben vorher auch schon Balter war und diese Sonde entdeckt hat. Ist erstmal das für dich klar geworden?
Ja,
ja
okay. das war ganz klar.
Weil diese Raiders auch rumtrieben da und offenbar
Ja, und ich meine, wir wissen doch aber, dass die beide zum selben Ort auch geschickt wurden. Also beide zu diesem Pulsar und diesem Nebel und so. Also das war ja klar.
Okay,
das war schon klar.
Das ich Einzige, wusste nicht, was ob ich, das so wirklich transportiert wird. Okay.
Das war das Einzige, was mir wirklich klar war in dieser Folge. Was ich überraschend fand, war, dass die zeitlich so versetzt waren, weil die können nicht weit auseinander gewesen sein, dass Bolter quasi schon wieder weg war, als die angekommen sind. Ja. Also das war halt reiner Zufall, dass die sich zeitlich da nicht überschnitten haben.
Stimmt, ja. Außer die tricksen hier rum mit dem Editing und sagen, okay, das findet zeitgleich statt oder vorher.
Naja, das kann auch sein, aber dann hätte man ja vielleicht das Schiff irgendwie doch eher
das
gesehen.
Das ist richtig,
oder so.
Nein.
Aber so grundsätzlich, also das fand ich ganz gut, aber das war klar. Tatsächlich, also es gibt ja offensichtlich diese Schriftrolle, wo halt, warte mal, wie hieß die? Du hattest es, glaube ich, auch
Pythia.
Nicht gehört. Ja, richtig, genau. Ich habe übrigens nicht nachgeschaut, hast du nochmal geguckt oder so, Name? Nee, gell?
Welcher
Hat das
Name?
Irgendwas zu bedeuten? Ist es irgendein griechischer Gott oder so? Keine Ahnung.
Nee, die Pythia ist das Orakel im alten Griechenland quasi und der Person unabhängig, das ist eher eben ein Titel quasi, den das Orakel trägt, nicht der kein Eigenname.
Also aber da hieß es ja, das ist im Grunde wie so eine Wegbeschreibung.
Ja.
Also da ist aufgezeichnet worden, der Weg zur Erde. Ich frage mich auch, der Weg zur Erde von wo? Weil, also, das ist so ein bisschen, aber okay. Und das ist im Grunde wie so eine Wegmarkierung. Also, das ist da eben, also, es wird geredet vom Löwenkopf und den blauen und den roten blinzelnden Augen.
Ja, genau.
Und dann war ja die Vermutung vom Balter, schön, dass sich das auch notiert hat alles, sodass auch Gether das dann nachvollziehen konnte und so. Ich meine, hallo, okay. Auf jeden Fall, dass natürlich dieses Blinzeln wohl ein Pulsieren auch
das
sein kann.
Das sagt Gether im Beisein von Roslyn und damals.
Ja, genau, und dass das halt dann, und dass er geguckt hat, und dass es eben zwei Pulsare gibt, also die nächsten beiden Pulsare, die blaues und rotes Licht, was auch immer, ausstrahlen oder blau und rot erscheinen eben, wie auch immer, warum auch immer, sind halt diese, die auch noch genau nebeneinander liegen. Und es könnte sein, das werden wir aber erst sehen, wenn wir da quasi hinfliegen und gucken, dass vielleicht dieser Nebel, wo diese Pulsare sich ja befinden, dass der vielleicht eine Form von einem Löwenkopf hat.
Ja.
So, und dann ist das ja genau das. Ich meine, ich habe jetzt keinen Löwenkopf darin erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja ich lasse es mir gefallen.
Es ist, ich glaube, das ist auch nicht der Gedanke. Es ist, erstmal muss man sagen, es ist einfach Technobabble. Vieles davon ist nicht nachvollziehbar. Die reden eben viele Metaphern, Allegorien. Der Löwe blinzelt. Das heißt ja nicht, dass irgendwas hier eine löwenförmige Gestalt in diesem Nebel hat. Mhm. Es geht hauptsächlich eben um diese Pulsare. Und auch wie sie dahin kommen, ist ach, das wird eben einfach so weggeklärt durch die Stimmung.
Ja. Ich hätte auch gedacht, dass dieses Löwenbild vielleicht auch einfach ein Sternenbild ist. Also, dass da vielleicht Sterne irgendwie angeordnet sind oder so. Aber das war ja dann ein Nebel. Ist ja nicht so, als ob sich ein Nebel auch verändern könnte, aber okay.
Ich glaube, die Geschichte geht ja so.
Ist es vielleicht ein Giraffennebel oder so.
Ja, genau. Die Geschichte in den Schriftrollen geht ja so, dass der Löwe eben auch als Allegorie, als Metapher zu verstehen sei, der quasi hier die Menschen schützt auf ihrem Weg zur Erde. Und es geht am Ende eben um die Pulsare.
Also, das ganze Ding hakt ein bisschen, aber ist okay. Ich lasse es mir gefallen.
Für mich ist das okay, ehrlich gesagt, weil ich, da muss ich einfach mal so nüchtern und ehrlich sagen, mir ziemlich egal ist, ehrlich gesagt. Also ich fände es viel, viel anstrengender.
Ja, mir ist auch egal, aber ich meine, hallo, in den letzten, wie alt ist diese Rolle? Hat sich in den letzten 100.000, wie auch in wie vielen Jahren, wie alt diese Rolle ist, nicht vielleicht irgendwas verändert? Vielleicht gibt es den Nebel gar nicht mehr. Der Nebel sieht jetzt anders aus.
Ach nein, das ist
etc. etc. Also da gibt es ja so viele Dinge.
Die ist auch nicht so alt. Nein.
Von wo nach wo beschreibt ihr denn bitte den Weg? Also und lauter so ein Kram. Na,
nein, da verändert sich nicht so schnell. Was wir reden übrigens so in, sag ich mal, in alttestamentarischen Zeitabständen.
Ja, eben, das sind auch
1000 Jahre. Ja, aber wollte gerade sagen, wir reden hier eben eher von einer vierstelligen Zahl als von 100.000 Jahren. Also die Schriftrolle ist nicht so alt. Die ist alt, aber nicht so alt, ja.
Sie sah auch noch gut aus dafür, dass sie so alt ist.
Ich fand es ja interessant, dass diese Folge, um mal hier auf die allerletzte Minute einzugehen, endet mit so einem Cliffhanger und auch der Texttafel to be continued. Aber so richtig zwingend ein Cliffhanger-Ende ist es ja eigentlich gar nicht, weil was passiert ist ja, Athena und Racetrack landen bei diesem Nebel, in dem eben auch die Baystar und die ganzen Raiders, die sie umschwirren, da verschütt gegangen ist und lahmgelegt wurde. Und sehen die dann eben, Athena sagt dann, also Sharon, when God's anger awakens, even the mighty shall fall. Und dann dramatischer Beat von Bear McCreary und die Folge ist vorbei. Aber es, und korrigiere mich da gerne, besteht ja kein wirklich akutes Bedrohungsszenario in dem Moment. Also nicht sowas, wo du sagst so,
wir wissen das, aber ich meine, die wissen nur, da ist ein großes Zylonenschiff, das sie potenziell wahrscheinlich gleich ausradieren könnte.
Ja, aber bei so einem Cliffhanger-Ende geht es ja um unser Wissen. Und wir wissen ja, das
schon.
Ist so. Ja,
okay. Also ich habe mich halt, du hast recht, absolut. Ich habe mich gefragt, als sie diesen Satz gesagt hat, was ist das? Ist das ein Zitat? Mhm. Ist es ein Zitat aus einer Prophezeiung? Mhm. Das war das Erste, was ich gedacht habe, ist, oh mein Gott, das sind doch umwelttechnische Einflüsse und sie wird jetzt auch virusmäßig durchdrehen.
Sie ist ja eine Zylonin. Deswegen, ja,
eben.
Genau.
Das und war mein erster
gefragt,
Gedanke.
Genau, geht die Serie davon aus, dass wir so um die Ecke decken können, dass wir sagen, warte mal, Sharon ist ja auch eine Zylonin. Sie infiziert sich gleich oder,
so hatte ich, das war tatsächlich mein erster Gedanke. Dass ich dachte, es ist also nicht die Sonde oder wenn es die Sonde ist, vielleicht strahlt die noch aus oder so. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass, also es fängt quasi mit dem ersten Symptom an, nämlich Nonsens-Bubbeln, so. Mhm. oder so. Und dann habe ich mich aber gefragt, ist das vielleicht ein Zitat aus der Prophezeiung oder dass sie zitiert hier, dass sie quasi auf diese Situation anwendet, eine Prophezeiung von den Zylonen, eine Prophezeiung, oder ist es die gleiche Prophezeiung, von der wir immer sprechen, wenn
es
wir von Prophezeiung sprechen?
Es muss eine Prophezeiung der Zylonen sein, wenn es denn so eine ist, weil sie eben Gott im Singular benutzt. Sie sagt ja, when God's anger awakens.
Okay, gut, ja. Also und dann ist aber auch die Frage, und das war so das, was ich mir überlegt hatte, und dann habe ich noch gedacht, okay, when God's anger awakens, also wenn die Wut Gottes erwacht, dann werden auch die großen,
die mächtigen fallen.
Ja, und dann, aber dann ist die Frage,
wer sind denn die Mächtigen?
Wer sind die Mächtigen? Weil ich meine, Gottes Wut oder Ärger ist ja offensichtlich dieser Virus.
Ja.
Und dann ist die Frage, wer sind die Mächtigen? Sind es die Zylonen?
Von dem sie
die
natürlich nichts weiß in dem Moment, ja. Sie sieht
aber ich meine, das
nur,
würde ja Sinn ergeben, also das, wenn man es auf die Zylonen bezieht, würde das insofern Sinn ergeben, weil die Zylonen sind ja auch diejenigen, die wirklich auch fallen. Also die sterben ja. Hm. Also wenn die Zylonen die Mächtigen sein sollten, und das sind sie ja in dieser Situation, sind sie ja die Überlegenen, den Menschen Überlegenen, dann würde das irgendwie auch, also es würde passen. Aber die Frage ist halt, ja, wer sind die Mächtigen?
So, ich finde es gut, ja. Ich finde da den Gedanken ehrenwert, ich sagte ganz ehrlich, als dieser letzte Beat da war und die Folge endete, saß ich davor und dachte, hä? Weil es ist tatsächlich, ihre Aussage, damit man daraus irgendwas deuten kann über den weiteren Verlauf dieses Zweiteilers, setzt eigentlich voraus, dass sie Wissen hat über die Situation, über das Szenario, das sie eigentlich nicht haben kann. Nämlich, dass zum Beispiel an Bord der Base da alle tot sind oder dass sich eine Sonne daran befindet.
Ich glaube, das kann sie auch nicht wissen, aber ich vermute mal, also deswegen, das fühlte sich aber dadurch, dass wir da auch keinen Kontext haben, fühlte sich das auch wieder an wie so ein, ja, dann legen wir einfach irgendwann so einen mystischen Satz in den Mund, dann gucken wir mal, Hauptsache es klingt irgendwie mystisch. Nee, aber es war dann schon so, dass, also ich vermute, dass irgendwas an dieser Situation sie erinnert hat an diese Prophezeiung. Also vielleicht gibt es ja in dieser Prophezeiung auch irgendwie so einen Halbsatz nach dem Motto, und wenn...
der Zorn Gottes erwacht, stürzen sogar
oder,
die Mächtigen.
Oder wenn Rot und Blau sich begegnen, dann erwacht der Zorn Gottes oder so. Also dass irgendwas erwähnt wurde, dass ihr klar ist, dass diese Situation das vielleicht sein könnte. Oder es ist tatsächlich einfach so eine Art geflügeltes Zylonen-Sprichwort. So nach dem Motto, ja, und wir sagen also quasi immer in schwierigen Situationen, also passt mal auf. Also nach dem Motto, wie, es gibt darum, was war das mal im Deutschen nochmal? Ach, wie die Götter fallen oder so, ich weiß nicht genau.
Ach so.
Aber irgendwie sowas, weißt du, so. Wie die,
wer
wie
anderen
die,
eine Grube gräbt.
Naja, aber also ich fand das ehrlich gesagt einen ganz guten Schluss, aber sehr abrupt auch. Es war dann plötzlich was vorbei und nicht so wie die Episode ist schon vorbei.
Genau, ist vorbei, richtig. Wir werden sehen, was da kommt. Genau.
Eine extra Erwähnung übrigens, das hattest du rausgesucht, das wusste ich gar nicht oder hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass wir haben ja auch jetzt das neue Call-Sign für Sharon.
Das hatte ich erwähnt,
nämlich Athena.
Ja.
Ach, das hast du erwähnt? Dann sag mal, also ich
habe gesagt, sie heißt jetzt Athena.
Höre nichts und sehe nichts.
Ja, ja.
Genau, aber hattest du auch erwähnt, dass das der Name der Tochter von Adama in der alten Serie war?
Nein, das hatte ich nicht erwähnt.
Siehst du, Gott sei Dank, ich habe schon gerade an mir gezweifelt. Ja, genau, weil das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass das so gewesen ist. Das ist ja noch ein kleiner Verweis.
Ich habe versucht, alle wirklich teilweise blöden Vorschläge für ihren Rufnamen aus dieser Szene, wo sie dann in der Messe da sitzen und alle schreien rum, so wie könnte man sie denn da rauszuhorchen, aber der Großteil ist wirklich einfach weder besonders lustig, noch intelligent, aber ich glaube, irgendjemand schreit Chrome Dome oder sowas. Also,
genau, irgendwie so, oder wie Toaster oder sowas. Und ich dachte so, okay.
Ja, und Athena, auch das alles ein bisschen verkürzt erzählt, aber tatsächlich ganz amüsant, weil ich dachte, okay, ich glaube, ehrlich gesagt, wäre cool, ne, so im Sinne, ich bin ja sehr für Female Empowerment, wenn sie da so ein bisschen Mitspracherecht hätte, aber meine Güte, dann ist das eben so. Und Athena ist jetzt auch Athena als Göttin der Weisheit und des Krieges. Und das ist ja auch einfach.
Ja, aber da habe ich mich dann auch gewundert, dass sie dann so einen krassen Namen kriegt, weil ich meine, das letzte Mal, als wir sie mit den Piloten gesehen haben, haben die Piloten sie rassistisch angegangen und haben gesagt, wir wollen mit ihr nichts zu tun haben und haben sie quasi mit dem Arsch nicht angeguckt. Sorry, wenn ich das so sage, aber so war es ja. Und jetzt plötzlich ist sie total integriert, total akzeptiert und bekommt dann auch noch den Namen von Göttin der Weisheit.
Ja, genau.
Also denke ich mir noch so, entschuldige bitte, aber es war mir ein bisschen zu dick aufgetragen.
Es hätte doch so einen komödiantischen Beat geben müssen, wo dann Hotdog sich meldet und sagt, kann ich mir auch einen neuen Namen aussuchen?
Ja, genau. Ja, das wäre natürlich gut gewesen.
Aber Athena ist schon sehr cool, das stimmt.
Ja, na gut. Ja, und das ist dann auch quasi abgehakt. Jetzt überlege ich gerade, hat man noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste durch. Und dann ist halt die Frage, jetzt, es haben sich natürlich ganz viele Fragen aufgetan. Mhm. Also von wegen, was hat es mit dem Virus auf sich? Wer hat das verursacht? Hat das was mit dieser Prophezeiungszitat von, was hat es mit Sharon da auf sich? Was ist mit den Final Five? Was passiert mit Bolter? Übrigens, wir haben einfach mal dezent auch einfach übergangen, dass ja Hetzig sich da wieder irgendwie, also es wird immer weniger Kleidung, jetzt hat sie nur noch ein Bikini an und regelt sich da irgendwie am Strand in der Sonne, halb nass und nackt und was nicht alles.
Ja.
Ist okay, ja.
Bolter ist eben, er hat Bedürfnisse. Ja.
Gut.
Aber das
macht
übrigens, sich besser,
ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass er da einfach nackt auf dieser Chaiselon rumliegt. Also ohne Schlafanzug, ohne alles. Das war mir alles. Und ohne Decke und also ja, aber okay.
Es ist. Also
es ist eine Frage der Ästhetik.
Ja.
Also, weil mit Schlafanzug und Decke wäre das Ganze nicht so beeindruckend.
Ich bin, sagen wir mal, so froh über die Reihenfolge, in der wir jetzt diese zwei großen Handlungsstränge besprochen haben, weil ich mit dem zweiten, mit dem Konflikt an Bord der Galaktika sehr viel mehr anfangen kann,
ja,
weil
mir
auch die Figuren sehen, näher sind. Ich habe mit vielem eben ein Problemchen an Bord der Baystar gerade, weil ich finde es nicht sauber erzählt und ästhetisch ist das für mich teilweise fragwürdig. Wie gesagt, das Editing fand ich eigentlich ganz cool. Es ist eben gut gelöst, auch wahrscheinlich aus der Notwendigkeit heraus, dass man sich da drehbuchseitig einfach verzettelt hat. Dann wiederum genau diese ganze, ich habe noch nicht mal was gegen überflüssige Nacktheit. Manchmal ist auch, ich meine, ich gucke auch gerne attraktive Menschen an, wenn sie eben wenig am Körper haben, aber auch dieser Moment, als Bolter da durch die Baystar geistert und dann steht da eben da die nackte Sharon rum und er hat da diesen kurzen Moment, wo er innehält und so und
dachte ich glaube, das sollte so ein Comic-Relief-Ding sein,
ich
aber ich fand es überhaupt nicht witzig.
Ja, ich denke auch, genau so ging es mir nämlich auch. Ich dachte, ich denke, in der Theorie war das jetzt lustig, aber ich fand es nicht lustig.
Ja, das sollte einfach verdeutlicht werden, dass es den Zylonen halt einfach komplett egal ist und dass die ein komplett anderes Empfinden haben als die Menschen.
Ja. Aber das machen sie natürlich auch nur mit den attraktiven Modellen, will heißen hier mit
Six. Es gibt keine unattraktiven Zylonen. Die können sich ja quasi, die haben sich von, okay, aber der ist auch schlank. Also du hast schon mal einen dicken Zylonen.
Ja, klar, nein. Ist der schlank, aber ich meine, Dean Stockwell ist eben auch nicht mal gerade der
also,
Jungs.
Also hübsch ist er nicht, das stimmt
ich
schon.
Ich hätte es super gefunden, wenn der einfach da nackt rumgestanden hätte. Einfach so. So wo ist, was macht eigentlich Dean Stockwell? Dann steht er da einfach nackt. Und
ja, aber genau, also es ist eigentlich egal. Also die haben da dieses Schamempfinden nicht, dass die Menschen haben. Die haben halt auch nicht dieses den moralischen Überbau. Das ist vielleicht auch sehr befreiend im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist
ja, naja.
Nein, das macht er nicht. Dean Stockwell würde dem was husten.
Da hätte man ihm mehr zahlen müssen, glaube ich.
Ich habe mit David Lynch gedreht und jetzt muss ich mir sowas antun. Also, nee, das macht er nicht. Gut. Die Folge war jetzt doch besser, als ich dachte. Nach dem Gespräch mit dir stelle ich das fest. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also und wie gesagt, also es war jetzt nicht die allerbeste Folge, aber sie ging schnell vorbei, ohne dass ich zwischendurch auf die Uhr geguckt habe, was bei mir immer ein Zeichen dafür ist, dass ich es grundsätzlich unterhaltsam fand.
Wir reden nächste Woche über Immun, den zweiten Teil dieses Zweiteilers, Folge 7, A Measure of Salvation im Original. Und bis dahin hört gerne, Trackgasm kann man ja gar nicht hören, aber Hot Pink
Nein, aber
zum
Hot
Beispiel.
Pink, ja. Genau.
Garantiert WM-frei, wenn ihr das hier noch hört.
Und natürlich auch ganz, ganz viele, du hast ja gerade im Moment auch ganz viele Spezialfolgen, die im Bahnhofskino-Feed auftauchen, also da kann man auch gerne reinhören.
Dankeschön. Unterstützt uns auch gerne bei patreon.com/bahnhofskino und schickt uns Feedback an galaktikapodcast@gmail.com, galaktikapodcast, ein Wort oder in die Comments. Dankeschön dafür und bis nächste Woche.
Ne? Bye, tschüss. Bye.
That man doesn't exist anymore, Bill. And you won't be seeing me again.